make a man brave a blizzard, kill in cold blood? I'm sure I don't know. You'd be surprised what a man would do.
Starting to see pictures, ain't you?
Got room for one more?
I ain't too anxious to be handing out rides.
Real trusting fella, huh?
Not so much.
Ain't no way I'm spending a couple of nights under a roof with somebody I don't know who they are. So who are you?
Okay, everybody, hear this.
I'm taking this woman to hang.
Reward's
$10,000. That money's mine, boys.
Oh, that's interesting.
Yeah.
Hold on!
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 155 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel.
Hallihallo.
Hallo, ja. Zwei Cowboys und in gespannter Erwartung auf... Die Filmdiskussion. Zwei müde Cowboys, sollte ich eigentlich sagen.
Auf dem Weg zum Horizont. Anschlagen und zurück. Genau.
Wir freuen uns auf die Rezension des Films The Hateful Eight, dem achten Film von Quentin Tarantino, am heutigen Abend.
Und, ja. Wie auch groß natürlich erstmal vorneweg in den Credits angekündigt, der achte Film. Ich fand das ein bisschen albern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand das schon bei Kill Bill irgendwie seltsam, wie der vierte Film. Naja.
Mal gucken. Das ist, glaube ich, so eine Sache, also ich möchte dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber so eine Sache, die, glaube ich, auch aus dem Marketing von Tarantino-Filmen reingewachsen ist in die Filme selber. Und ich glaube, zum ersten Mal dabei Inglourious Basterds dann auch tatsächlich im Vorspann zu sehen war. Also ich glaube, bei Kill Bill war es eher so ein Gag fürs Marketing und plötzlich war es bei seinen späteren Filmen war es dann plötzlich in den Credits.
Naja.
Was ja irgendwie Sinn ergibt, seit Tarantino angekündigt hat, nach seinem zehnten Film in Rente zu gehen.
Ja, ja.
Meinst du, der braucht länger Geld?
Ja, ich warte da mal ab. Also sowas Ähnliches hat Kevin Smith auch gesagt. Aber der kann sich's nun wirklich nicht leisten. Von daher, ja, naja, mal gucken. Tarantinos achter Film hat eine 8 im Titel und eine 8 als Nummer auch noch auf dem Filmplakat auf Deutsch.
Ja.
Und deutlich mehr Leute im Film. Ich war ganz verwirrt. Wer sind denn eigentlich die 8 von den 9 oder 10 Leuten, die wir da sehen?
Ja, darum wird es gehen in den folgenden 60, 90, 120 Minuten, je nachdem, wie lange diese Diskussion eben dauert. Ich war auch tatsächlich ein bisschen verwirrt, also nicht nur über die 8, über die 8, sondern eben auch die, wenn man den Film kennt, etwas wahllos gewählt scheint. Na, nicht komplett, aber auch deswegen, weil sich da eben der deutsche Verleih Universum entschieden hat, aus der 8 eine 8 zu machen in der Vermarktung des Films hierzulande. Ob's so schwierig ist, jetzt irgendwie 8 zu buchstabieren für den deutschen Zuschauer. Ich weiß es nicht, aber. Soll auch nicht Thema sein. Also 8 tatsächlich 8 Schurken, 8 Kriminelle, 8 finstere Gestalten, die eben niemals wirklich 8 sind, sondern ich glaube mit Minimum, zumindest in den ersten Akten des Films, zu 9 in dieser Hütte.
Genau.
Aber eine Figur namens O.B. Jackson, der Kutschenfahrer ist, der Kurt Russell, Samuel L. Jackson und Jennifer Jason Leigh zur besagten Hütte bringt, darf eben nicht dabei sein.
Ja.
Ist schon dabei, aber darf eben nicht hateful sein. Ist auch nicht hateful.
Ich wollte gerade sagen, so richtig hasserfüllt ist er ja auch gar nicht. wobei sich ehrlicherweise bei einigen von den Figuren die Frage stellt, inwieweit der Titel da irgendwie gut gewählt ist. Wie sich bei mir einige Fragen, gerade was Entscheidungen angeht, halt bei dem Film gestellt haben. Vielleicht können wir da im Nachhinein noch ein bisschen drauf eingehen.
Ja, wir werden, um wieder das eines unserer Lieblings-Hasswörter zu benutzen, spoilerific erst so werden nach 10, 15 Minuten, wir werden so ein paar generelle Dinge besprechen zu Anfang des Podcasts, auch nochmal so ein bisschen reflektieren darüber, was uns die Karriere von Quentin Tarantino bisher so beschert hat, ein bisschen auf Plot eingehen, aber auch nur so weit, dass es eben nicht als verderbliche Ware, um Spoiler mal wortwörtlich zu übersetzen, gilt. Und dann werden wir ausdrücklich für alle Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben, aber trotzdem unseren entzückenden Stimmen so ein paar Minuten lauschen möchten, auch nochmal für die auch nochmal eine ausdrückliche Warnung aussprechen, wenn es dann soweit ist, dass wir plottechnisch ans Eingemachte gehen, analytisch ans Eingemachte und dann so ein bisschen mehr in Details suhlen. Zuallererst mal, ja, achter Film, Quentin Tarantino sei erwähnt, ein paar Namen aus der Besetzung seien auch schon mal erwähnt, weil weitere Namen wären da eben Walton Goggins als der Sheriff in Anführungszeichen, von dem keiner so genau weiß, ob er wirklich der Sheriff ist. Tim Roth spielt mit, genauso wie Michael Madsen als langjähriger Tarantino Kompagnons, die auch aus seinem Frühwerk bekannt sind. Demian Vigier, ich bin mir nicht sicher, der gute Herr ist Mexikaner. Im englischsprachigen Bereich habe ich ihn, in der englischsprachigen Berichterstattung habe ich ihn immer völlig ignoranterweise als Damien Bashir betont vernommen und bin mir nicht so sicher, ob der gute Herr wirklich so heißt. Ich sag mal Demian Vigier. Und der letzte im Bunde der hasserfüllten Acht ist Bruce Dern als ein ehemaliger Südstaatengeneral. Über den wird auch noch zu sprechen sein. Und eben diese hasserfüllten Acht Charaktere, nebst dem Kutscher Obi Jackson, der ja auch über weite Strecken des Films dabei ist. Sie treffen sich eben mehr oder weniger zufällig in dieser Hütte im Schnee verschneiten Wyoming kurz vor der Ankunft eines Blizzards und stecken dort fest. Und ich glaube, der zentrale Handlungsplotpunkt, Wende und Dreh- und Angelpunkt ist eben die Tatsache, dass Kurt Russell als der Hangman Jennifer Jason Leigh als seine Gefangene Daisy Domergue dabei hat und sie nach Red Rock bringen muss. Und man nicht so genau weiß, ob den anderen Figuren in dieser Hütte zu trauen ist, was ihre Absicht betrifft, Kurt Russell dieses Kopfgeld von $10,000 für Daisy Domergue nicht streitig zu machen. So, den Satz habe ich irgendwie noch zu Ende gebracht.
Ja, ich bin ganz stolz auf dich. Ich war ganz gespannt. Ich hätte dir ja helfen können, aber ich wollte echt wissen, wie es ausgeht.
damit sei ungefähr so der Plot der ersten 20, 25 Minuten verraten. Also das ist wirklich das absolut Notwendigste. Und wohin der Film dann gleitet und geleitet, das wird dann später zu erörtern sein. Da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten. Vielleicht mal nur ein kurzer Rückblick. Wir haben ja schon, glaube ich, über Tarantino so viel in diesem Podcast gesprochen wie über keinen anderen Regisseur. Ich weiß nicht, ob ich das freuen soll oder eher in tiefe Trübsal stürzen soll. Es ist so ein bisschen merkwürdig, weil ich glaube, so unsere große Liebe, unser Kinoherz schlägt so für andere Regisseure und andere Epochen und trotzdem sind wir eben, glaube ich, jetzt schon zum 8. oder 9. Mal mehr oder weniger direkt. Wir haben ja auch über True Romance gesprochen, über jeden anderen Tarantino-Film, wieder mal bei Tarantino.
Ja, ich finde das eigentlich tatsächlich gar nicht so verwunderlich. Ich meine, ich gebe dir absolut recht. Ich denke auch, dass meine Präferenzen irgendwo anders liegen. Und ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, mit Ausnahme von Reservoir Dogs finde ich, glaube ich, keinen Tarantino-Film wirklich so unglaublich brillant. Selbst Pulp Fiction habe ich irgendwie nach dem, ich glaube, 10. Mal sehen, dann auch irgendwann über. Und eben bei allen anderen finde ich halt genug Punkte zum Nitpicken. Gleichzeitig sehe ich aber natürlich auch durchaus einfach die Brillanz des Regisseurs, wenn auch vielleicht eben nicht so brillant wie andere Regisseure. Es ist aber, glaube ich, also ich glaube, Tarantino an sich ist wahnsinnig wichtig für uns als Filmwissenschaftler-Generation. Ich glaube, er ist halt einer von diesen Leuten, die halt zu derselben Zeit rausgekommen sind, wie eben, ich sagte ja gerade schon, Kevin Smith oder Richard Linklater oder so, die eben quasi aus derselben Ecke kommen wie wir auch und ihre Liebe zum Film zum Beruf gemacht haben und das eben alles mehr oder weniger zur gleichen Zeit. Und ich glaube, deswegen ist halt die Rezension ihrer Filme für uns eben so wesentlich, weil es eben auch sehr viel darüber aussagt, wo wir halt herkommen. Selbst wenn es nicht unbedingt unsere Filme sind.
Mhm. Und unabhängig davon, ob wir jetzt jeden Tarantino-Film im Einzelnen gut finden oder nicht. Also ich habe da ja Lieblinge oder Werke, die ich weniger gerne mag, muss man eben sagen, von den Herren und Damen, die da zu nennen sind, die jetzt eben so in der Anfang der 90er in diesem US-Indie-Movement groß geworden sind, ist eben Tarantino immer noch und jetzt mehr denn je der mit Abstand profilierteste Regisseur von allen.
Richtig.
Ich meine, sie haben alle große Karrieren, vor allem Richard Linklater macht immer noch sehr, sehr gute Filme. Was heißt immer noch? Also wenig überraschend, aber die sind weniger spektakulär. Ja. Das ist nicht die Art von Filmen, die er macht, die, sagen wir mal, jetzt Fanherrscharen auf irgendwie zum Zoopalast oder zur Schauburg strömen lässt und zu sagen, hier, ich gebe irgendwie 10 Euro extra aus für ein 70 Kilometer Roadshow-Ticket und feiere das ab, als sei es ein großes Event. Was es ja auch ist. Also, Kevin Smith, ja.
Genau.
Robert Rodriguez, ja. Mhm. Ja. Das machen wahrscheinlich nur so Hardliner-Kevin-Smith-Fans.
Wenn es die gibt, also zumindest nicht in Deutschland, würde ich glauben.
Clerks auf 70 mm aufgeblasen. In IMAX. Also.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das würde ich mir nicht geben. Und ich mag den sehr gerne. Aber nein, du hast natürlich völlig recht. Die Tarantino hat es als einziger aus dieser Riege geschafft, eben vermutlich eben wirklich durch Pulp Fiction seine Idee von Coolness in den filmischen Mainstream auch zu kriegen, natürlich. Mhm. Und gleichzeitig aber eben auch dafür zu sorgen, dass eben die Leute, die sich das eben angucken, sich eben nicht mainstreamig fühlen. Und dabei dann eben seine, ich meine, der Mann ist ja, wie soll ich sagen, der letzte Postmoderne Regisseur, dem er im Prinzip eigentlich nur das auf Leinwand bringt, was er selber irgendwie cool findet.
Ja.
Was ihn selber halt in seiner filmischen Prägung beeinflusst hat. Und da hat er wirklich sehr obskures Zeug. Und eben Zeug, bei dem eben der normale Video Ausleiher eigentlich ein bisschen das Näschen gerümpft hätte und weggegangen wäre. Aber wenn eben Tarantino sagt, nee, chinesische Wing Chun-Filme, die muss man eigentlich mal gesehen haben, dann rennt jeder auch in Kill Bill.
Ja. Ich bin froh darüber und darum, und das war jetzt mit Django Unchained schon sehr ähnlich der Fall, dass er dieses klassische Zitate-Kino, mit dem er eigentlich groß geworden ist, wobei es war eigentlich, glaube ich, nie so dominant in seinem filmischen Schaffen, wie es, glaube ich, retrospektiv oft betont wird, oft mit sehr, sehr stark fokussierten Blick auf die beiden Kill Bill-Filme, die natürlich reines Zitate-Kino sind, reines Referenzkino, von dem man wirklich fast in jeder Szene genau die Einflüsse benennen kann, die teilweise nicht nur Einflüsse sind, sondern oder Hommagen, sondern 1:1 Zitate aus Werken, die eben Tarantino mag. Aber für mich eben spätestens mit Django Unchained eine Art des Filmemachens ist, die er zum großen Teil hinter sich gelassen hat und die mich auch wieder freudig blicken lässt auf den heutigen Abend, wo wir über Hateful Eight reden, weil früher war, also, und wir haben ja über die frühen Anführungszeichen Tarantinos auch geredet in zwei quasi so retrospektiven Podcast zum Gesamtschaffen von Tarantino, war es auch so ein bisschen Fleißarbeit, immer über seine Filme zu reden, weil man nicht drum rumkam zu sagen so, ja, natürlich erkennen wir auch Zitat A und hier ist Zitat B und da nimmt der Bezug auf C und da ist irgendwie ein Stück vom Score gestohlen aus dem Film so und so.
Ja.
Und das ist, da macht es einem The Hateful Eight leichter, weil er zitiert immer noch, aber er zitiert mehr aus Tarantinos eigenem Werk mittlerweile, als dass er aus Werken fremder anderer Regisseure zitiert.
Ja,
deswegen das muss man nicht mehr so viel Strichliste führen.
Ja, aber es ist natürlich nur konsequent, ne? Weil, wie gesagt, weil das, was womit eben Tarantino aufgewachsen ist, was er cool und irgendwie subversiv fand, ist eben er mittlerweile selbst. Und vielleicht weniger subversiv, aber wobei ich natürlich ganz ehrlich sagen muss, für mich hätte er halt einen wirklich großen Teil seiner wahrgenommenen Coolness eingebüßt, schon auch seit geraumer Zeit, nicht erst jetzt, seit den letzten zwei Filmen. Ich finde auch seine Versuche, dann cool zu sein, immer etwas bemüht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dafür hat er aber eben für mich eben wahnsinnig an Profil gewonnen, was einfach seine Regieleistung angeht.
Ja. Und er macht eine ganze Menge im Vergleich zu früher. Also jetzt in den letzten Jahren schafft er es tatsächlich mit alle drei Jahre neuen Film in die Kinos zu bringen, was jetzt angesichts des der großen Verhältnisse, die seine Filme mittlerweile so angenommen haben, das sind Großproduktionen, muss man mal sagen, das sind immer noch Filme, die namentlich unter einem Indie-Label laufen, also Miramax, aber das gehört ja auch mittlerweile zu Disney, da steckt eine Menge Budget dahinter, da steckt eine Menge Können dahinter, da steckt, ich weiß nicht, wie viel allein in die Hände des sehr verdienterweise von Ennio Morricone geflossen ist, der irgendwie zu Django Unchained Zeiten noch sagt, ich werde niemals mit Tarantino einen Film drehen, dieser Dieb, dieser Scharlatan, und siehe da, jetzt schreibt er eine Filmmusik für Quentin Tarantino.
Ja. Wobei ich muss dich korrigieren, es ist nicht Miramax mehr, es ist jetzt die Weinstein
Company. Ah, genau, natürlich. Natürlich. Du hast vollkommen recht. Und die haben auch ich wollte gerade sagen, Miramax, das Einzige, was ich Miramax wirklich vermisse, ist das Logo. Das war irgendwie sehr schön mit dieser Skyline.
Ja, die war cool.
Naja, nun, da ist er in den Kinos, und um weiter spoilerfrei zu bleiben, lass uns vielleicht erstens mal kurz einen Rückblick auf Tarantino schaffen mit der Frage, ist so dein bisheriges Highlight oder deine große Vorliebe innerhalb seines Werks, und dann vielleicht nochmal kurz auf die nicht zu vernachlässigende 70mm Roadshow Experience Perspektive den Aspekt eingehen. Ja, aber zu Tarantino selber. Ja. Rückblickend, in welche Nische fällst du eher so? Du sagst, Reservoir Dogs ist für dich relativ unantastbar, aber darüber hinaus fast nichts. Ist es auch dein Lieblings-Tarantino?
Ja, auf jeden Fall immer noch. Ich finde ihn immer noch großartig, aber das mag ehrlicherweise wie bei vielen Filmen dieser Art, dieser Zeit, auch einfach ein gerüttelt Maß an Nostalgie sein. Ja, das möchte ich überhaupt nicht ausschließen. Ich glaube, wenn ich Reservoir Dogs sehe, und das tue ich verhältnismäßig regelmäßig, dann ist das eben so was Liebgewonnenes, eine fast noch Jugenderinnerung. Ähnliches geht mir eben, wie wir hatten es jetzt schon zweimal, Clerks oder Smoke zum Beispiel von hier Wayne Wang wäre auch so ein Film, der da reinfallen würde. Ich mag auch Pulp Fiction immer noch sehr, sehr gerne, muss ich durchaus sagen, auch wenn ich ihn vergleichsweise überbewertet finde. Ich konnte nie viel mit Kill Bill anfangen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Aufteilung der Story finde ich immer noch sehr fragwürdig. Ich würde ja wahnsinnig gerne mal hier The Whole Bloody Affair sehen. Einfach um mal rauszufinden, ob das irgendwie auf mich anders wirken würde. Tatsächlich, je öfter ich ihn sehe, umso mehr mag ich Jackie Brown. Obwohl ich ihn relativ öde oder langweilig oder nicht langweilig, nein, sagen wir langsam finde. Mhm. Aber ich mag ihn ganz gerne. In Glorious Bastards fand ich brillant. Hab ihn aber auch seitdem nicht mehr gesehen. Und Django habe ich halt auch nur einmal gesehen mit dir im Kino. Als wir darüber geredet haben. Von daher mag ich mich da ehrlicherweise gar nicht mal so sehr aus dem Fenster gehen. Das Einzige, von dem ich halt wirklich sagen kann, dass ich überhaupt nicht mag, also ganz, 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 ganz furchtbar finde, ist Death Proof.
Ja.
Das hatten wir auch in unserer zweiteiligen Retrospektive abgehandelt. Also das ist halt wirklich, das ist eine Abomination, wie man so schön sagt. Also ich finde den ganz, finde, das ist ein unglaublich fehlgeleitet, das Ding.
Ich würde so weit nicht gehen, aber Death Proof wird mir auf jeden Fall eine gute Vorlage liefern, um gleich irgendwie zur nächsten Frage überzugehen, nämlich zu dieser 70mm Roadshow Experience Dingens-Sache.
Ja.
Aber wenn ich so rückblicke, mir fällt es schwierig, wirklich einen Liebling zu benennen, weil ich ganz neidlos anerkennen muss, auch irgendwie gegenüber Tarantino, dass sein Gesamtschaffen hervorragend ist, bis irgendwie, also unantastbar würde ich es nicht nennen. Ich sehe durchaus hier oder da den anderen Makel, aber wenn man so mal zurückblickt auf seine mittlerweile 25-jährige Karriere, ist da schon verdammt wenig dabei, von dem man sagen kann, das ist jetzt ein gerade heraus ein Flop oder da ist gar nichts Reizvolles mehr dabei. Ich weiß nicht, wo meine Vorzüge liegen, ob er ist einfach ich würde wahrscheinlich immer noch Pulp Fiction als meinen Lieblings-Tarantino benennen. Ich mag aber auch Reservoir Dogs, wobei ich da eben auch vieles drin sehe, was eben ihn als noch damals sehr jungen Filmemacher auszeichnet, was aber irgendwie nicht ohne Reiz ist, eben auch ihn zu sehen, wie was ihn so umtreibt mit Mitte 20. Von seinen späteren Werken ist für mich, und da habe ich einfach immer nur das Problem, dass da einzelne Momente dabei sind, die den Film einfach vom Meisterwerk zu einfach nur eine sehr guten Gesamtleistung kippen lassen, ist Inglourious Basterds. Weil wenn der funktioniert, ist er brillant. Mm. Und dann gibt's einzelne Momente, wenn, weiß ich nicht, er irgendwie meint, sein guter Kumpel Mike Myers bräuchte einen Gastauftritt oder sowas, wo ich dann denke so, und das ist so ein Aspekt seines Filmemachens, der wird uns, glaube ich, später heute Abend auch bei Hateful Eight noch ein, zwei Mal wieder begegnen.
Ja, ja.
Das sind so diese Momente, wo ich denke so, ach ja, ich weiß, der ist dein Buddy oder das ist deine beste Freundin, aber come on, also.
Mm. Ja, ja.
Aber irgendwie davon abgesehen, Inglourious Basterds und Pulp Fiction stehen bei mir ganz oben. Death Proof, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, wir haben Ende 2012 oder im Sommer 2012 über Death Proof auch unter anderem geredet in unserer Retrospektive. Und ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich zu dem Zeitpunkt schon den Film gesehen hatte in Form des Grindhouse Double Features oder ob ich nur diese Solo-Fassung gesehen habe, die eben auf deutsche Leinwände kam. Und ich muss sagen, ich habe also mittlerweile seit einigen Jahren die Blu-ray stehen, dass dieser Grindhouse Experience, also Planet Terror und Death Proof hintereinander geschnitten. Death Proof in einer, glaube ich, 20 oder 30 Minuten kürzeren Fassung.
Ja.
Und der Film macht deutlich mehr Spaß. Ja, also das ist irgendwie
besser, ist richtig,
als Teil dieses Gesamtpakets sehr viel besser. Der Form, wie er in Deutschland in den Kinos lief, nämlich irgendwie als der erste neue Tarantino-Film nach 4 Jahren, 4 Jahre nach Kill Bill 2, musste er zwangsläufig enttäuschen. Also ich finde ihn nicht noch nicht mal nahe der Abomination, wie du, aber er ist nicht gut.
Nein, ist er auch nicht. Ich schließe ich mich halt insofern an. Ich hatte eben auch damals ja also beide Filme quasi hintereinander weggesehen. Es ist halt mein großes Problem mit Death Proof, und das erzählte ich ja damals schon, also von daher wiederhole ich mich jetzt einfach nur, ist halt vor allem, dass ich einfach der festen Überzeugung bin, dass Tarantino einfach seine eigene Auftragslage, seine Aufgabenstellung einfach selber nicht verstanden hat. Und oder dass er sich halt irgendwie im Weg stand. Oder dass er irgendwie eine coole Idee hatte, ursprünglich mal mit seinem Kumpel Robert, und dass er dann aber irgendwie losgegangen ist und irgendwie hat dann irgendwie sein eigenes Ding gemacht, und ich mache jetzt daraus einen Tarantino-Film. Und Rodriguez, wie Rodriguez das normalerweise macht, ist halt losgegangen und hat eben einfach das gemacht, was eben Auftrag war, nämlich halt einen 70er Jahre Grindhouse-Film zu machen. Und wie hat Rodriguez kann das, er ist aber eben auch bei weitem nicht der Auteur, der Innovator und all das. Und wenn ein Tarantino da eben rangeht und versucht da eben daraus was Neues zu machen und es dann eben nach hinten losgeht, ist es halt umso schmerzvoller. Mhm. Ja. Und ich glaube, deswegen hasse ich diesen Film so unglaublich. Und wie mir im Übrigen gestern Abend aufgefallen ist, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich Zoe Bell nicht mag.
Ja. Zoe Bell hat eben nur ein begrenztes Spektrum an schauspielerischen Talenten.
Ja. In der Tat.
Ja, dennoch, ich würde so als Schlusspunkt hierauf machen, das jetzt gar nicht in Frage stellen, sondern einfach mal so stehen lassen. Ich glaube, wir haben eine profund andere Einstellung zu Planet Terror. Ich glaube, Robert Rodriguez hat keine Ahnung von dem, was er da tut. Aber ich glaube, wir müssen dann noch eines Tages mal drüber reden.
Ja.
Oder über irgendwas anderes von Robert Rodriguez, weil dann haben unsere Hörer wahrscheinlich auch mal wieder die Freude, die diebische Freude daran, uns wahrscheinlich streiten zu hören.
Ach, um Gottes Willen, ich brauche das immer so selten. um da noch hinterher zu geben, also nein, Planet Terror ist bestimmt bei weitem nicht ein besonders guter Rodriguez-Film, aber er ist der deutlich bessere Grindhouse-Film.
Mhm. Mhm. 70 Millimeter.
Ja.
Wir haben den Film nicht auf 70 Millimeter gesehen. Beziehungsweise, wir haben ihn gesehen in einer 4K-DCP-Abtastung, einer digitalen Projektion vom natürlich 70 Millimeter Original und das auf Englisch. Alles andere wäre, glaube ich, relativ übel, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir haben den nicht nur digital gesehen, sondern irgendwie auch noch in der deutschen Synchronisation. Das eben nicht. Auf einer sehr, sehr schönen Leinwand. Das war alles sehr groß im originalen Scope-Format von, ich glaube, das ist irgendwie sowas wie 2,55:1, also vergleichbar mit dem, was wir in Ben Hur sehen oder die 10, ja, die 10 Gebote, also die großen Hollywood-Epen. Tarantino hat das mit seinem Kameramann Robert Richardson gedreht auf Panavision 70mm und es sieht verdammt nochmal sehr gut aus. Ich glaube, selbst wenn man die Roadshow Experience nicht genießen kann, so wie wir es leider nicht konnten, also ohne die ein, zwei Extra-Szenen, ohne die Ouvertüre, ohne die Intermission, ist das ein verdammt doch mal sehr schöner Film. Und wir wollten vielleicht noch ein bisschen über dieses 70mm als weiß nicht, Kunstgriff, aber vielleicht auch so ein bisschen als Politikum in der Vermarktung des Films sprechen. Hast du dazu noch einen Gedanken, den du teilen kannst, ohne
verraten? Ich hab auf jeden Fall ein oder zwei Gedanken dazu, aber die möchte ich eigentlich erst später machen, wenn wir in dem Spoiler-Bereich sind. Ansonsten, glaube ich, ist das nicht sehr freundlich, wenn ich das jetzt alles raushaue. vielleicht als kleine Anekdote gesagt, irgendwie, ich hätte gerne diese 70mm Fassung gesehen. Allein schon eben wegen dieser Ouvertüre und Intermission Geschichte. Ich kenne die halt nur von sehr, sehr schönen DVDs oder Blu-ray Ausgaben. Was weiß ich, zum Beispiel, How the West Was Won, was wir gemacht haben, oder Spartacus. Und ich hätte das gerne mal im Kino erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich extra deswegen nochmal in den Film muss. Aber das hätte mich halt durchaus gereizt. Ansonsten gebe ich dir absolut recht, dass die Art und Weise, wie wir ihn gesehen haben, völlig ausreichend ist, um eben zu erkennen, dass dies ein, obwohl er eben so kammerspielartig ist, einfach wahnsinnig gut aussieht dabei, ja. Ich wünschte aber trotzdem, dass er noch ein bisschen mehr rausgeholt hätte aus der Nummer.
Mir fehlen ganz ehrlich so ein bisschen die Referenzpunkte in der Bewertung der Qualität der visuellen Erfahrung. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, mir fallen sofort 15 bis 20 andere Titel an und an denen kann ich den Film irgendwie optisch in seiner Machart messen, was so die Qualität des Bildes und so betrifft. Ja. Aber ich glaube schon, dass man es an zwei, drei Punkten deutlich merken kann. Erstmal natürlich einfach die Weite des Frames, des Bildkaders, was er erfasst, eben auch diese Bühne quasi, auf der sich der Film abspielt, in dieser Hütte, die ja irgendwie bühnenartig angelegt ist, dass man eben dort die Möglichkeit hat, Sachen wahrzunehmen, die sich am äußersten Bildrand stattfinden, und das Ganze auch mehr so zu betrachten wie ein Theaterstück, und zum Zweiten eben auch, ja, was so ein bisschen so, lässt sich schwierig in Worte fassen, aber da passt vielleicht auch das Wort dann rein, irgendwie so die haptische Qualität des Bildes betrifft. Das ist einfach nochmal sowas, was Tiefenschärfe und Detailreichtum und Farbwiedergabe betrifft, einfach nochmal so ein Stück besser, möchte ich meinen, als das Beste, was digital im Moment so leisten kann. Und wahrscheinlich Welten besser als das, was digital so in den Anfangstagen als große Filmemacher wie Michael Mann und so damit anfingen oder David Fincher noch so bieten konnte. Also sowas wie zum Beispiel heutzutage Miami Vice anzugucken von Michael Mann, irgendwie 2006, 2007, das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir heutzutage so in den Kinos sehen. Und erst recht mit dem, was wir da jetzt bei Hateful Eight sehen. Und unabhängig davon, ob das jetzt eben eine echte 70mm Projektion war oder eben eine digitale Projektion, wie wir es gestern gesehen haben, die stammen beide vom selben Negativ. Ja. Also es ist mehr was fürs Gefühl, glaube ich, in die 70mm Roadshow-Version reinzugehen, was den Filmgenuss selber betrifft. Plus natürlich die tolle Ouvertüre und mutmaßlich tolle Intermission, als dass man jetzt wirklich sagen kann, man verpasst maßgeblich was, wenn man den Film nicht auf 70mm sieht, weil der Film bleibt davon ja unberührt und die Projektionsqualität auch weitgehend. Obwohl dafür mag uns jetzt vielleicht der ein oder andere Hörer dann auch was um die Ohren hauen wollen, weil ich so eine Aussage mache, der sagt, hey, ich habe nicht extra jetzt irgendwie 18 oder 20 Euro für die Roadshow-Version ausgegeben, bin dafür irgendwie extra nach Gelsenkirchen gefahren, bloß damit ihr mir erzählt, ich habe nichts verpasst. Wer weiß.
Keine Ahnung.
Wer weiß, was wir verpassen. Der Score ist auf jeden Fall toll. Also davon hätte ich mir mehr gewünscht. Da werden wir sicher auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Also da hat es mir, glaube ich, schon so ein bisschen gefehlt, weil ich bin da rausgegangen am Ende des Films. Das, glaube ich, auch kann man verraten, bevor wir jetzt gleich anfangen zu spoilern, ohne irgendwie zu viel vorwegzunehmen. Ich bin aus dem Film rausgegangen und dachte, ich hätte gern noch mehr Ennio Morricone-Musik gehört.
Ja. Absolut richtig. Das war im Übrigen auch ein bisschen, also das war das erste Ding, was ich halt eigentlich sagen wollte, als ich gerade meinte, dass ich es nicht sagen will, bevor wir nicht anfangen zu spoilern. Dass ich eben finde, es tut mir halt irgendwie so ein bisschen in der Seele weh, weil ich mich eben auch sehr darauf gefreut habe. Ich habe mich sehr darauf gefreut, eben tatsächlich den ersten Morricone-Western-Score seit 34 Jahren zu hören. Nur um festzustellen, dass deutlich weniger Musik von Morricone drin ist, als mir lieb gewesen wäre. Ich eben tatsächlich vielleicht etwas verpasst habe, weil wir eben diese Roadshow-Geschichte halt nicht gesehen haben und eben da ja alleine 20 Minuten eben mit der Ouvertüre und der Intermission drin sind. Und weil ich mir nicht sicher bin, ob das ein Western ist. Mhm. Ja. Und das sind alles so Punkte, wo ich irgendwie denke, schade eigentlich, ne?
Lass uns ans Eingemachte gehen. Lass uns hier an der Stelle von den drei Hörern verabschieden, die sagen, hör, ich höre euch zum ersten Mal und ihr verratet ja zu viel. Und das will ich mir nicht länger anhören. Ja, kommt zu uns zurück, wenn ihr den Film gesehen habt. Danke fürs Zuhören bisher. Und wir spoilern einfach ab jetzt. Heißt nicht, dass wir jetzt speziell Sachen einfach ruinieren wollen, die 3 oder 10 oder 20 Minuten vor Schluss passieren. Darum geht's nicht. Wir sind, glaube ich, in der Plot-Analyse niemals so die Besten gewesen oder das, was uns am meisten interessiert. Ja. Aber wir werden wahrscheinlich im Vorbeigehen einfach Sachen fallen lassen, die Aufschluss geben über den Plotverlauf zum Beispiel des Films. Aber wenn wir über Einflüsse reden, wenn wir über Motive reden, wenn wir über Charaktere reden, und da kann man sich ja eine Menge rauslesen. Also, wer das nicht mag, goodbye und kommt zurück, wenn ihr den Film gesehen habt. So, Daniel.
Ja.
Ganz eingemacht. Womit beginnen wir? Den Plot haben wir bereits rekapituliert. Es ist relativ schlicht. Das ist auch jeder kennt das Setting und das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich über den Film wusste. Mit Ausnahme, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, was du so an Vorbildung da reingebracht hast, mit Ausnahme der Tatsache, dass eben gemunkelt wurde hier und da, also fallen gelassen wurde immer öfter, dass es natürlich gegen Ende des Films relativ brutal zugeht, was jetzt für Tarantino gewohnte Kinogänger keine Überraschung darstellen sollte. Insofern fühlte ich mich da nicht im Gänsefüßchen auf gespoilert, weil ich das vorher wusste.
Richtig, ich ehrlicherweise auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nicht mal den Trailer zu dem Film gesehen. Also ich bin sehr bewusst und sehr unbeleckt halt da reingegangen. Auch genau aus diesem Grunde, weil ich wollte mich halt, glaube ich, mal wieder überraschen lassen. Ich wollte mal wieder überrascht sein. Nicht ungespoilert, ne? Wir haben da ja auch ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass das uns, also zumindest mir, selten wirklich was ausmacht. Ja. Aber ich wollte halt wirklich gerne mal wieder im Kino sitzen und denken, ach Mensch, ja, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ist mir durchaus sofern gelungen, dass ich eben ja einfach nichts mitbekommen hatte von dem Film bis zu dem Moment, wo er dann auch tatsächlich rauskam. Die Überraschung oder die Überraschungsmomente halten sich für mich ein bisschen in Grenzen.
Richtig.
Weil der Film es auch nicht drauf anlegt. Also ja, es ist ganz seltsam, finde ich, weil er durchaus den einen oder anderen Plot-Twist reinbringt, der eben von anderen Filmemachern in anderen Filmen viel, viel, viel mehr aufgebauscht worden wäre. Und Tarantino geht damit relativ lässig um. Und ich frage mich halt so ein kleines bisschen, ob das nicht eben auch tatsächlich in Bezug nimmt auf seine eigene Filmerfahrung, sein eigenes Schaffen, dass er eben ja auch ganz massiv darauf aufgebaut hat, dass eben die Sachen in umgekehrter Reihenfolge erzählt wurden oder wesentliche Informationen aus bestimmten Szenen erst später bekommen hat und so weiter und so fort.
Ja. Ich Ich mache kein Geheimnis draus. Ich schicke mal vorweg, mir hat der Film gut gefallen. Ich hab wirklich Spaß gehabt. Hat die lange Laufzeit nichts ausgemacht. Aber ich würde eben gerne, und vielleicht ist es kein schlechter Einstieg, auch wenn ich gerade gesagt habe, Plot-Analyse ist niemals irgendwie so unsere große Stärke oder der Fokus, auf der uns es ankommt. Aber es ist vielleicht kein schlechter Einstiegspunkt in den Film. Wenn ich sage, mir hat fast jeder Aspekt des Films gefallen. Die ganze filmemacherische Handschrift, die Darsteller, das Drehbuch zu großen Teilen, also auf der Dialogebene.
Ja.
Wenn es jetzt an den Plot geht, ist das der eine große Punkt, neben einigen kleineren Punkten, über die wird dann später noch zu sprechen sein, mit dem ich wirklich Probleme habe, von dem ich wirklich sagen würde, es ist, der geht da einige falsche Wege oder steckt Richtungen ein, die mit denen ich nicht so wirklich ganz zufrieden bin. Insofern ist es natürlich schön für den Film, weil er ist für mich nicht spoilerbar. Jetzt haben wir das Wort irgendwie schon, oder ich habe das Wort schon irgendwie 20 Mal heute Abend benutzt. Es ist für mich ein Film, der wirklich so auf einer reinen Plot-Ebene fast nichts hat, was ich wahnsinnig reizvoll finde. Und ich glaube, du hast es auch schon so angedeutet, indem du gesagt hast, andere Filmemacher hätten daraus mehr gemacht. Selbst wenn wir dann Handlungswendungen haben, die überraschend kommen oder sich die Erzählweise des Films ändert und der Film in der Zeit springt und sagt, okay, earlier that morning und plötzlich gehen wir 12 Stunden zurück oder 16 oder 18 Stunden zurück, sind das alles so Momente, wo du denkst so, ja, okay, also das ist, nichts davon ist irgendwie revelatorisch, in dem Sinn, dass wir sagen, oh, das habe ich aber noch nie so irgendwo anders gesehen. Ganz im Gegenteil, das sind alles wirklich alte Tricks, die wir zuletzt vielleicht aus Lost kannten, aber schon 50 Jahre zuvor aus irgendwelchen Agatha Christie Novels.
Na klar.
Oder 80 Jahre zuvor. Also nichts ist dabei, von dem man sagt, ähnlich wie bei dem Pulp Fiction, oh, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, weil da war das noch neu. Travolta wird auf der Toilette erschossen und 20 Minuten später taucht er im Diner wieder auf.
Ja, ja.
Aber hier bei The Hateful Eight ist das alles mehr so, weiß ich nicht, stinkt für mich ein bisschen mehr so nach Pflichtübung, so von wegen, jetzt muss ich irgendwie was Neues in die Handlung reinbringen, aber ich habe nicht wirklich so die kreativen Impetus gerade in mir, um jetzt wirklich was Tolles, Neues zu schaffen. Und sowieso interessiert mich die Handlung gar nicht so richtig.
Ja, den Eindruck kann man haben, dass ihn die Handlung selber nicht so sehr interessiert. Und dass es ihm eher um Charakterstudien geht und eben auch gerade natürlich einfach, wie ehrlicherweise bereits bei Inglourious Basterds und eben auch bei Django im Prinzip sowas ähnliches wie Vergangenheitsbewältigung in irgendeiner Form. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das weniger gestört. Also mir ist es auch aufgefallen, was du gerade alles gesagt hattest, aber es hat mich weniger gestört als andere Aspekte, bei denen ich das Gefühl habe, Es ist ehrlicherweise nicht nur so, dass Tarantino aufgehört hat, cool zu sein, vielleicht eben um dafür ein besserer Regisseur zu werden. Ich habe so das Gefühl, dass er auch wirklich Dinge tut, die halt im höchsten Grade uncool sind. Und da
gib mir ein Beispiel, komm, schmeiß rüber.
Also ich glaube, ich habe seit wirklich, wirklich langer, langer Zeit keinen misogynistischeren Film mehr gesehen, zum Beispiel. Und das ist etwas, was mich halt im zunehmenden Laufe des Films gestört hat. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, ob das ist das der Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung. Ich möchte mir da gar nichts großartig unterstellen. Ich meine, ich war mir die ganze Zeit nicht ganz sicher, weil auch was zum Beispiel was die Reaktion des Publikums anging, die es offenkundig alles wahnsinnig komisch fanden, ob das vielleicht so ein Verzweiflungslachen war. Also
ich habe kaum Gelächter wahrgenommen, ehrlich gesagt.
Keine Ahnung, einen halben Meter weiter rechts haben so offenkundig mehr gelacht. Ich tue mich einfach schwer damit, wie oft Jennifer Jason Leigh eins in die Fresse bekommt.
Mhm.
Ja, und eben nicht nur, ich weiß nicht, ob du da so drüber nachgedacht hast oder ob dir das so aufgefallen ist. Sie wird ja wirklich ständig gehauen, wirklich ständig, aber eben nicht irgendwo hin. Ja, die kriegt, also einmal kriegt sie, glaube ich, einen Schlag auf den Kopf direkt. Ist auch nichts Schönes. Aber sie, keine Ahnung, niemand boxt ihr in den Bauch oder sowas. Es geht immer ins Gesicht. Und sie kriegt, die Suppe kriegt sie auch ins Gesicht. Und zum Schluss darf Kurt Russell ihr auch nochmal Blut ins Gesicht kotzen. Immer ins Gesicht. Ich denke mir, warum? Was ist da für eine?
Es ist eine merkwürdige Entscheidung. Ich gebe dir auch recht. Ich glaube, für mich war das jetzt, für mich stach dieses Motiv, ja, was Tarantino anscheinend hier mit ihrer Figur, der Daisy Domergue, verfolgt, nicht so hervor, also in dem Sinne, dass es irgendwann unangenehm wurde. Aber jetzt zurückblickend ist es natürlich äußerst merkwürdig, denn man kann zwar nicht behaupten, dass ihr deutlich mehr Gewalt angetan wird im Film als den männlichen Protagonisten, die teilweise auch ganz schön leiden müssen mit Bauchschüssen und Beinschüssen und Eier abgeschossen und was weiß ich. Also ich meine, jeder durchläuft da eine wirklich harte Schule, aber bei ihr gibt es wirklich, ich habe dieses Leitmotiv, das immer in die Fresse rein, so mal ganz platt ausgedrückt, aber eben auch immer exzessiver und exploitativer und unangenehmer zunehmend, dass man irgendwie an einem Punkt ankommt, also spätestens dann als wenn ihr das Hirn ihres eigenen Bruders in die Fresse gesplättert wird, das hast du noch nicht mal erwähnt. Man sich dann schon so kratzt langsam am Kopf, auch eben am Kopf und denkt, ja, ich weiß, sie ist fies, aber sie ist auch nicht hasserfüllter eben als die anderen hasserfüllten Sieben, die dort in der Hütte liegen. Ja. Und warum muss man ihr das antun? Ich habe aber bei diesem misogynistisch schön und gut, ich habe es woanders noch ein bisschen stärker gesehen als in ihrer Figur, nämlich in der Art und Weise, wie mit den anderen, mit den weiblichen Nebenfiguren umgegangen wird, die jetzt auf eine sehr, sehr ultrasympathische Weise eingeführt werden. Zoe Bell oder Minnie, der eben diese Hütte gehört im Wald und die eben so vollkommen, die eben eingeführt werden als nette happy-go-lucky Charaktere, die keiner Fliege was zuleide tun könnten und die dann einfach ins Gesicht und in die Brust mehrfach geschossen werden und auf übelst mögliche Art und Weise kalt gemacht werden.
Das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt. Dazu wäre ich gleich als Nächstes gekommen. Ich war ehrlicherweise noch nicht ganz fertig mit Jennifer Jason Leigh.
Bitte.
Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich weniger leiden muss als ihre männlichen
Kollegen. Nee, nicht Kollegen. Weniger, auf keinen Fall.
Nein, ich eher im Gegenteil. Ich habe nämlich das Gefühl, dass bei ihr ein ganz seltsamer Aspekt dazu kommt. Ich kann ihn nicht ganz benennen, weil du hast natürlich völlig recht. Ich meine, der Eierschuss ist auch nicht schön, aber er wird ehrlicherweise er wird kaum richtig thematisiert aus, wenn er irgendwann fängt er an eben ganz normal zu sprechen und eine Minute später macht er dann wieder aua aua zum Beispiel, weißt du, es ist halt irgendwie und es ist halt auf irgendeine ganz komische Art und Weise, zumindest war es ist mein Eindruck gewesen, habe ich das Gefühl, dass eben bei Daisy Domergues Figur halt immer ein ganz ganz gewaltiges Stück Erniedrigung dabei ist. Ein Aspekt, der bei den anderen Figuren nur sehr bedingt dabei ist. Es gibt noch ein oder zwei andere Momente durchaus, aber wie soll ich sagen, die Art und Weise, wie sie mit dem Mexikaner umgehen, ist zum Beispiel auch ja nicht sehr schön, ja. Oder eben die Geschichte, die Sam Jackson halt erzählt über Bruce Derns Sohn. Das ist alles geht arg in die gleiche Richtung, ehrlicherweise. Und ich meine, es sollte einen vermutlich nicht wundern, wenn der Film so heißt, wie er heißt. Dennoch habe ich irgendwie so das Gefühl, dass eben bei Daisys Figur, es ist pornografischer, ehrlicherweise.
Ja.
Ich habe das Gefühl, da wird die Zuschaulust im Prinzip zelebriert. Und ich glaube, das hat mich so gestört.
Mhm. Ja. Ich finde, als grundsätzliches Motiv des Films ist halt diese Prämisse, wir nehmen mal 8 Figuren. Wie gesagt, es sind letztendlich mehr, also im Laufe des Films. Das verrät aber schon der Vorspann nennt schon irgendwie 20 Namen. Also man weiß, da tauchen im Laufe des Films noch andere Figuren auf. Aber nehmen wir mal die zentralen, hasserfüllten 8. Die Prämisse dessen finde ich eigentlich sehr schön, zu sagen, wir nehmen 8 Figuren, die sind mehr oder weniger, also in mehr oder weniger großem Ausmaße, einfach widerlich, echte Widerlinge, Verbrecher, politisch so übel gesinnt, dass man sie eigentlich nicht mögen darf oder brutal oder sonst wie irgendwie verkommen und verschlagen. Und spielt einfach mal so mit den Sympathien des Publikums. Lässt natürlich einerseits eine Figur wie Daisy Domergue ständig einen in die Fresse kriegen und natürlich ist dann das Mitgefühl ganz groß. Man ist irgendwie plötzlich gegen Kurt Russell eingestimmt und denkt, was macht der da eigentlich? Dann wiederum später tut sie eben Sachen, auch teilweise mit Hilfe ihrer Kompagnons, die ebenso widerwärtig sind, ohne dass sie eben jemals direkt, glaube ich, körperliche Gewalt an irgendjemanden verübt. Man spielt eben so mit den Sympathien des Publikums, und der Frage, für wen darf ich jetzt eigentlich nur mitfiebern? Und am Ende stellt sich eigentlich so raus, für niemanden so richtig. Ja. Was, glaube ich, auch ein Problem sein könnte für weniger, sagen wir mal, für Menschen, die Filme gerne etwas weniger differenziert gucken, die sagen, ich brauche irgendwie Gute und Böse, die gegeneinander kämpfen. Oder wenn ich schon Anti-Helden habe, dann eben immer noch einen mit genug Helden in sich, dass ich da irgendwie noch mitfiebern kann. Das bietet der Film eben gar nicht. Nein. Aber du hast natürlich recht, auf der Ebene der Daisy Domergue ist das, überschreitet das, glaube ich, für viele, für mich nicht unbedingt. Also es kommt so langsam das Gefühl, aber beim Sehen hatte ich das nicht unbedingt. Glaube ich, schon so eine Grenze, bei der man ganz ehrlich sagen könnte, und das haben, so wie ich es am Rande mitbekommen habe, auch, glaube ich, auch viele Kritiker im Film gesehen, schon so eine Grenze, die schon arg ins Frauenfeindliche geht und die so ein bisschen das untergräbt, vor allem, das sehe ich ja auch, das, was Tarantino so bisher in seiner Karriere geleistet hat, nämlich eigentlich Frauen immer sehr starke Rollen zuzuweisen.
Absolut richtig, genau das dachte ich nämlich auch so bei mir und ich ganz ehrlich, ich erinnere mich immer noch an die Diskussion um das N-Wort bei hier nach Django. Und
ich glaube, das ist so der Hauptfaktor, der, glaube ich, sie unsympathisch machen soll.
Ja, durchaus. Und er spart ja damit auch nicht unbedingt in den Hateful Eight. Ganz im Gegenteil, wird ja echt inflationär benutzt. Aber ich hatte zwischenzeitlich gedacht, irgendwie. Beim letzten Mal haben sich alles Maul zerrissen, weil sie das halt ständig gesagt haben. Jetzt sollen sich alles Maul zerreißen, weil eben so mies mit der Frau, der einzigen Frauenfigur in der Hütte da umgegangen wird. Wenn wir irgendwie, beim nächsten Mal sind Behinderte dran oder was? Also irgendwie gesagt, da darf keiner abseits stehen, habe ich so ein vieles Gefühl. Wenn Tarantino seinen unkorrekten Rundumschlag macht. Fand ich, weiß ich nicht. Also ich hatte mit wenigen Sachen wirklich so ein Problem wie eben mit dem Umgang mit der Daisy-Figur. Weil ich auch glaube, dass es durchaus auch anders gegangen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, um seinen Punkt da zu machen.
Ja. Ja. Und vielleicht mal irgendwie so vom Plot, wir sind ja schon bei den Figuren, um das vielleicht noch so ein bisschen zu vertiefen. Das ist natürlich auch so interessant, wie die Prämisse ist, und wir haben das jetzt auch schon beleuchtet, dass wir die Tatsache, dass wir das auch gar nicht so reizlos finden, der Film durchaus auch großen Mehrwert bezieht. Es ist natürlich schwierig für mich auch so ein bisschen als Kinozuschauer da emotional wirklich tief reinzugehen. Nicht, weil ich grundsätzlich ein Problem damit habe, wenn Figuren zwielichtig sind oder irgendwie durchtrieben, aber der Name Agatha Christie fiel schon mal. Ich werde ihn sicher später nochmal fallen lassen, aber ich fühlte mich jetzt irgendwie auch bei der, unabhängig davon, ob es jetzt welche Schauspieler da spielt oder was, welche Figur für eine Agenda fährt oder wie brutal die eben drauf sind, auch so ein bisschen eben an Agatha Christie Pulp-Thriller, Crime-Stories erinnert, insofern, dass ich wirklich dachte, ja, das ist irgendwie alles ganz interessant und ich will wissen, wer da was macht und wen belügt, aber ich habe auch niemals irgendwie wirklich so jemanden wirklich gerne und das ist so platt und banal das klingt, ich vermisse das ein bisschen, nicht nicht unbedingt, wenn das jetzt hier ein Film wäre wie ein Columbo, der nach 70 oder 90 Minuten zu Ende ist, aber ich vermisse das ein bisschen in einem Film, der mich 3 Stunden bei Laune halten will, mit Figuren, die eigentlich nur schwanken zwischen Abschaum und totaler Abschaum.
Ja.
Das ist ich weiß, was Tarantino will, und ich meine, dass er fordert sie heraus und er weiß, er kann es auch machen, und er weiß eben, er ist an einem Punkt in der Karriere, wo er eben 70 Millionen oder 80 Millionen Dollar Budget nehmen kann und sagen kann, ich mache einen Film nur mit widerwärtigen Charakteren drin. Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass mir das an jeder Stelle des Films gefallen hat, und zumindest dann, wenn er das machen will, hätte ich mir gewünscht, dass er ein bisschen konsequenter ist in der Form, dass er wirklich sagt, okay, wir bleiben wirklich nur in diesem Mikrokosmos aus wirklich moralisch widerwärtigen Abschaum und geben uns nicht immer zwischenzeitlich in diese, hey, und hier kommt Zoe Bell rein und hier sind die netten Owner, hier sind die netten Inhaber des von Minnie's Haberdashery und komm, wir bringen die auch noch um. Also wenn er komplett in diesem Mikrokosmos des Widerwärtigen und des Verfalls und der moralischen Abgründe geblieben wäre, schön und gut, dann wären wir wieder bei Reservoir Dogs und ich glaube, ich hätte weniger Probleme damit gehabt. Mhm. Aber er zeigt uns eben immer wieder Spuren dessen, dass es da draußen eben noch eine andere Welt gibt, voller netter Leute, und die sind irgendwie alle gut drauf und die machen nur ihren Job ordentlich und die müssen eben auch so verdammt nochmal leiden. Mm. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen, ja, vielleicht ist es banal und vielleicht soll ich als Filmwissenschaftler da irgendwie sagen, ja, das ist unglaublich interessant und intellektuell herausfordernd. Aber ich muss sagen, so ganz platt als Filmfan und Kinogänger habe ich mich da irgendwie emotional nicht hundertprozentig abgeholt gefühlt. Da hätte ich mir was Besseres gewünscht.
Ja, absolut, absolut richtig. Erstens, es ist natürlich, sagen wir mal, es ist natürlich schon eine Sache, die sich eben, abgesehen von Reservoir Dogs, natürlich auch durch den Rest seiner Karriere zieht. Ich meine, ganz ehrlich, so was Ähnliches hat er ja schon mal versucht, eben mit Jackie Brown, ja, wo er eben im Prinzip hier James Ellroys Geschichte halt da verfilmen wollte im weiteren Sinne. Wo ich immer das Gefühl hatte, irgendwie, du hättest eigentlich auch gerne lieber L.A. Confidential gemacht, oder? Und wie das mit den dauerwiderlichen Leuten und so, das kennen wir halt von ihm. Ich glaube, was er gerne machen wollte, war natürlich einfach die Bösartigkeit seiner Hauptfiguren gerade halt daran zu messen, wie nett eben die anderen sein können. Das ist halt echt, man hätte es vermutlich nicht gebraucht für den Film. Weil ich glaube, wir haben alle vorher schon durchaus ihm abgenommen, dass das halt wirklich widerliche Leute sind da in der Hütte. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Für mich ist dann der Film auch ehrlicherweise ein kleines bisschen auseinandergebrochen in dieser Rückblenden-Szene. Ja.
Lass uns da vielleicht wieder einsetzen. Ich korrigiere dich nur ungern, aber ich habe es gelesen, deswegen muss ich es erwähnen. Jackie Brown ist von Elmore Leonard, also Rumpage ist die Vorlage. Entschuldigung,
ja, sorry. Ja.
Okay. Kein Problem. Ja. Ich schmeiß die auch mal durcheinander.
Rumpunch, oder?
Ja.
Ja, okay, sorry.
Ja, ich glaube, für mich fangen da ein bisschen die Probleme an, und vielleicht sind wir zu negativ, aber keine Sorge, lieber Hörer, wir werden auch noch, glaube ich, einiges Positives sagen, wobei ich nicht weiß, wie positiv du bist, weil wir haben uns nicht über den Film bisher ausgetauscht, aber ich werde auch noch gute Sachen zu sagen haben, aber für mich, um auch vielleicht auch auf was Problematisches einzugehen, weil du es jetzt mir gerade so entgegenwirfst, diesen Knochen, wenn der Rückblenden-Aspekt anfängt und noch zuvor dieses Whodunit, was mich eben auch wieder an die späte Agatha Christie erinnert, aber nicht an ihre guten Sachen aus den 30er, 40ern, sondern eben so 60er Jahre Agatha Christie, nämlich insofern, dass da irgendwie halb Clues aufgelöst werden, die, von denen wir als Zuschauer überhaupt nicht die Chance hatten, sie irgendwie aufgreifen zu können, und uns eben Sachen hingeworfen werden, von denen wir, glaube ich, uns denken sollen, stimmt, das ist unglaublich smart, aber in Wirklichkeit keinerlei Chance jemals bestand, dass wir das hätten erkennen können. Dann fangen für mich so ein bisschen auch die Probleme an, nämlich insofern, dass ich so zumindest, es ist mein Gefühl, das wird wahrscheinlich der Realität entsprechen, aber es ist zumindest das Gefühl, was ich mir auf mich übertragen hat, dass Tarantino da irgendwie mühsam mit sich ringt, irgendwie doch noch so auf den letzten Metern oder im letzten Drittel so einen einigermaßen konventionellen Weg zu bestreiten, wie man denn irgendwie einen Film zu Ende bringt, mit einem ordentlichen dritten oder vierten und fünften Akt. Und dann auch eben diesen Mikrokosmos der Hateful Eight plus Obi, der Kutschfahrer, verlässt und nochmal 8 bis 10 neue Figuren in den Mix schmeißt, so in den letzten 60 Minuten. Das fand ich schade.
Mm.
Ich fand's schade. Und ich meine, für die Handlung, die er erzählt, ist es absolut notwendig. Und ich weiß, warum er das tut. Und man kann eben darüber auch vortrefflich streiten, ob man das eben mag oder nicht. Das ist oder einfach auch dabei belassen, der eine mag's oder der andere nicht. Aber ich frage mich doch ganz ehrlich, wieso füllt er dann diesen letzten Teil seines Plots dann auch noch mit Cameos von, weiß ich nicht, seinen Buddies und Channing Tatum taucht auf und du hast plötzlich dann irgendwie nochmal so richtig so Star-Power auf den letzten Metern da reingeschmissen und es lenkt eigentlich ab von dem, was wir die 2 Stunden vorher gesehen haben und vielleicht fällt das nicht so auf, wenn man ihn in der Roadshow-Version sieht, weil dann eine 15- oder 12-minütige Intermission dazwischen ist, dass da eben plötzlich Channing Tatum Movie-Star auftaucht, kurz vor Schluss, aber ich fand es so ein bisschen merkwürdig, sehr, sehr tief drin zu stecken in dieser Handlung, in diesen Figuren, in dem, was sie möglicherweise umtreibt, in diesem wirklich relativ kleinen Kosmos der Hütte, nur damit sich dann plötzlich irgendwie alles wieder auftut und wir plötzlich nochmal völlig neue Figuren kennenlernen, von denen ich meine, gar nicht so viel hätte wissen zu müssen. Also ich weiß nicht, ob ich unbedingt sehen muss, wie die Gehilfin, die Küchengehilfin von Mini irgendwie ins Gesicht geschossen wird. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt sehen muss. Also abgesehen davon, ob das jetzt frauenfeindlich ist oder nicht, kann man sicher so sehen, weiß ich nicht, ob ich die Figur überhaupt hätte kennenlernen müssen. Ob es nicht vielleicht interessanter gewesen wäre, einfach das Ganze so ein bisschen unklar anzulassen.
Ja.
Statt irgendwie da ein Whodunit und ein Mystery, ein klassisches Krimi-Mystery aufzutun, was irgendwie überhaupt nicht wasserdicht ist.
Ja. Ich habe dazu ehrlicherweise gar keine Theorie, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ich habe also den Whodunit-Aspekt habe ich selber auch gar nicht so sehr wahrgenommen. Ergibt aber absoluten Sinn, wenn ich jetzt dabei zuhöre bei den Ausführungen. Dachte mir, ja, stimmt. Weil ich eben, sag mal, ein Aspekt, ich hatte ihn vorhin ganz kurz erwähnt, der mir viel mehr Sorgen bereitete beim Sehen, ist eben einfach die Frage, ob das ein Western ist oder nicht.
Ja.
Und je länger ich drüber nachdenke, umso mehr denke ich, nee, ist er gar nicht. Also ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass Inglourious Basterds mehr Western-Anleihen hat als der jetzt hier. Mhm. Nur weil sie Cowboy-Hüte tragen, das ist noch lange kein Western. Ich finde ihm auch diese, im Prinzip, diese ganze, nochmal, vielleicht liegt es echt an Zoe Bell, diese ganze Minis Haberdashery 12 Stunden früher Geschichte hat eben für mich auch so ein bisschen in gewisser Weise zumindest die Länge, die eben diese elendig lange und aus der Grindhouse-Fassung rausgeschnittene Szene hat in Death Proof, wenn die sich da in der Kantine unterhalten.
Mhm.
Die ja, ich glaube, keine Ahnung, 3 Minuten ist in der amerikanischen Fassung und in der europäischen waren so wie 30 Minuten. Und ganz abgesehen davon, dass ich halt diese Mini-Geschichte durchaus sagen wir mal so einschätze, dass die Bösen halt einfach noch ein bisschen böser wirken dürfen und eben vielleicht so ein bisschen Fanservice im Sinne von endlich geht's mal los und da passiert auch mal was und Leute werden erschossen geleistet wird. Glaube ich auch, dass der Plot es nicht gebraucht hätte.
Mhm.
Hätte völlig gereicht zu sagen, und im Übrigen, keiner hat es geahnt, aber Channing Tatum versteckt sich den ganzen Film unten im Keller.
Ja. Es ist eine merkwürdige. Ich hab mir den Gedanken jetzt irgendwie nicht zurechtgelegt, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben und ich versuche gerade nochmal so ein bisschen in mich zu gehen und mich zu fragen, ist das vielleicht, sage ich jetzt vielleicht gerade was man mir was einfach faktisch falsch ist, aber ich meine behaupten zu können, so jetzt aus meinem Bauch heraus und zum Teil auch mit dem Hirn mitgedacht, ich glaube, man hätte ohne die Handlung, ohne den Plot zu schwächen, einfach die ganze Episode mit der Rückblende komplett entfernen können. Das ist eigentlich wie so, für mich ist das eine klassische Deleted Scene. Also es ist keine Deleted Scene, es ist eine Deleted Sequence. Es ist ein richtiges kleines Mini-Kapitel innerhalb des Films. Aber es ist eben ein kompletter Showstopper für mich. vielleicht um dieses Wort zu gebrauchen, dass einfach die Handlung einfach mal anhält und ja nicht dann auch irgendwie konsequent daran anknüpfen, an diese Rückblende, die Handlung weiter vorantreibt, sondern dann uns 15 oder 20 Minuten später, ich habe die Zeit nicht genommen, einfach uns genau an den Punkt der Handlung zurückwirft, an dem wir bereits einmal waren. Und es ist für mich, so blöd das eben auch klingt, klassisch, es ist für mich was man, wenn man dann sagt, okay, das müssen wir ein bisschen erklären, man leicht mit ein bisschen gut geschriebenen, gut platzierten expositorischen Dialog hätte lösen können. Ich sehe wirklich, und das ist jetzt vielleicht irgendwie über die Stränge, weil es gibt durchaus so ein paar visuelle Mehrwerte und die Szene ist auch nicht ohne Unterhaltungswert. Sie macht durchaus Spaß, jetzt mal abgesehen davon, dass man eben ein bisschen irritiert ist durch, ey, da ist Zoe Bell und da ist Channing Tatum und da ist noch ein Filmstar oder ein Kumpel von Tarantino, der da mitspielt. Abgesehen davon ist halt die durchaus einen Unterhaltungswert. Aber sie reißt einen eben aus der sehr, sehr intensiven Stimmung, die der Film zu diesem Zeitpunkt hat. Man befindet sich in dieser sehr, sehr angespannten Situation und Samuel L. Jackson hat einen Gewehrlauf auf drei mutmaßlich des Mordes Verdächtige gerichtet und Walton Goggins da als mutmaßlicher Sheriff steht neben ihm und weiß auch nicht, schießt er jetzt einem von den dreien in den Rücken oder am Ende Samuel L. Jackson in den Rücken, und es ist, diese Szene hat unglaubliche Intensität und Spannung und da macht's und man ist plötzlich in einem völlig anderen Film für 20 Minuten. Das ist für mich irgendwie so ein Plot-Trick, so ein narrativer Trick, den hätte ich eher einem Tarantino anno 1995 zugetraut, oder meinetwegen noch 2003, zu Kill Bill-Zeiten, als das, was ich von einem Tarantino 2015 erwartet hätte. Und da war ich ein bisschen enttäuscht.
Ja, auf jeden Fall. Zumal eben, das ja nicht das einzige Mal ist, dass er so einen merkwürdigen Trick aus dem Hut zaubert. Ne? In unserer Version hat der Filmvorführer gepennt und deswegen irgendwie die Pausenzeit verpasst, was natürlich sehr, sehr seltsam anmutete dann, weil wir eben im Prinzip den nachpoisischen Expositionstext quasi davor hatten. Aber genau, das ist der Punkt. Ich glaube, war es nicht sogar Tarantino selber, der da irgendwie den Off-Text gesprochen hat? Mir war so.
Ja.
Ja. Auf einmal hat der Film einen Erzähler, der sonst halt nirgendwo auftaucht. Und man weiß auch nicht genau, was ich finde ja immer so, dass das große Problem mit Erzählern aus dem Off oder eben Voiceovers ist ja immer für mich eben, wem erzählt denn der das halt, außer mir als Zuschauer natürlich. Ja, das gerade wenn es eben Figuren sind, die etwas über sich selber erzählen, wo ich mir denke, ja, vor wie vielen Jahren hast du mir das, also hast du das erlebt und erzählst es mir jetzt? Oder es ist immer so eine merkwürdige, ich habe da mal so eine leicht hochgezogene Augenbraue. Und ich denke, was soll denn das jetzt? Ja, und genauso dachte ich eben auch, als Tarantino dann anfing zu quatschen und dann mir, ja, ist mir das gerade egal? Ich glaube schon. Ja, alles, was ich wissen muss, sehe ich gerade. Ja, also warum erzählst du es mir? Sei denn, du hast damit irgendwas ganz Bestimmtes vor. Du möchtest irgendeinen Punkt machen, auch durchaus einen filmischen Punkt. Und es ist mir nicht gelungen, herauszufinden, was dieser filmische Punkt war.
Ja. Ich glaube, so sehr wie die Menschen, die Tarantino nicht mögen, ihn auch gerne mal unterschätzen, ist es auch sehr leicht, Tarantino zu überschätzen. Und bei solchen Momenten, in denen man sich eben, glaube ich, als Zuschauer so ein bisschen an die Stirn packt und sagt, ja, was sollte das jetzt eigentlich, das gefiel mir nicht so gut, irgendwie passt das jetzt gerade nicht so richtig, glaube ich, besteht auch durchaus die Tendenz in der Tarantino-Kritik, in der wohlwollenden Tarantino-Kritik, immer zu sagen so, ja, der verfolgt ja irgendwie Masterplan und wir armen Wichte, die da im Kino sitzen, haben keine Ahnung, das hat alles unglaubliche erzählerische Raffinesse und er will damit das und das sagen und irgendwie vielleicht auch irgendwie das seinen eigenen Film dekonstruieren und uns irgendwie auf Metaebene irgendwas mitteilen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach so ein Stück, auch irgendwie Selbstverliebtheit oder ein bisschen das auch von Filmemachern, die eigentlich einfach über einen längeren Zeitraum sehr erfolgreich waren und sehr von der Kritik geliebt und eben auch älter werden, zu neigen. Nämlich, glaube ich, so die Aspekte im eigenen Werk oder die das, was sie irgendwie in ihren Filmen so zur Anwendung bringen an inszenatorischen Mitteln und narrativen Mitteln, etwas überstrapazieren, die gar nicht unbedingt so die allerstärksten sind. Und ich glaube, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Tarantino greift da, und wir haben ja bereits am Anfang darauf hingedeutet, er zitiert eben teilweise auch sich selber oder Figuren, die er auch früher sich früher in seinen eigenen Figuren, in seinen eigenen Filmen hatte. Aber in dem Fall eben auch so inszenatorische Mittel wie das der Rückblende oder das dieser Voice-Over-Narration, was er eben auch schon in ein, zwei anderen Filmen zur Anwendung gebracht hat, von dem ich immer dachte so, ah, das hat für mich niemals wirklich gut gepasst. Und jetzt macht er es schon wieder. Und er bricht eben ganz bewusst mit der Atmosphäre des Films. Also ich glaube, das prägnanteste Beispiel ist für mich immer der Moment in Inglourious Basterds, wo sie Til Schweiger aus dem Knast befreien, und dann kommt plötzlich irgendwie Samuel L. Jackson als Erzählstimme, und wir sind plötzlich irgendwie in einem Exploitation, in einem Blaxploitation-Film der 70er Jahre für einen kurzen Moment. Und das ist zwar witzig, wie gesagt, nie ununterhaltsam, aber für mich eben auch immer so ein Moment, in dem Tarantino sagt, hey, lieber Zuschauer, du warst total eingenommen und gefangen von der Handlung, aber vergiss nicht, du guckst immer noch einen Film. Und ich mag's nicht. Also ganz ehrlich, also ganz, ganz platt gesagt, und ich bin mal wieder platt, mir gefällt das nicht. Ich bin eigentlich ganz gerne im Film gefangen, in dem, was mich gerade interessiert. Und das hat mich einfach gerade gar nicht so interessiert.
Ja.
Und ich will nicht in Minute 130 eines ohnehin schon sehr langen Films noch den Bruder einer der 8 Protagonisten oder Antagonisten des Films kennenlernen. Danach hat jetzt nicht allzu großes Verlangen,
muss ich ehrlich sagen. Richtig, ja. Und dann schon gar nicht, dass das Channing Tatum ist. Aber
ich mag Channing Tatum, also man kann ihm wenig vorwerfen, er hat eine gute Rollenauswahl
in
den letzten Jahren bewiesen.
Okay. Ich würde noch gerne mal weil mir das, ich habe das glaube ich zweimal erwähnt, und ich würde es jetzt gerne mal ein bisschen ausführlicher machen. Ich würde gerne auf den Western-Aspekt noch mehr eingehen.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, vielleicht mag ich da auch vielleicht ein bisschen altbacken sein oder vielleicht auch ein bisschen zu studiumsbezogen, oder wie man es auch mal nennen möchte. Aber ich finde es halt echt schwierig, dieser Genre-Mix im weiteren Sinne, der dann irgendwie nicht so richtig verstanden wird oder wahrgenommen wird oder kommentiert wird oder wie man es auch mal nennen möchte. Ich sagte, bevor der Film losging, sagte ich zu dir, ich freue mich eigentlich darauf, dass Tarantino aus seiner Western-Phase rauskommt. Und dann lief der Film, und ich stellte fest, es ist gar kein Western. Jetzt hattest du eben diese so Offenbarung mir bereitet, indem du ihm sagst, dass das eben mit einem Whodunit nahe gerückt hast. Und ich finde das eben tatsächlich ganz seltsam, weil eben Tarantino nimmt sich 70 Millimeter und er haut da Panavision rein, und er gibt sich unglaublich Mühe, dass eben die ganzen Figuren permanent irgendwelche historischen Anspielungen machen. Es ist ja auch durchaus nicht unwesentlich, dass eben ein Großteil von ihnen eben im Sezessionskrieg gekämpft haben oder aber eben zumindest im Anschluss was damit zu tun hatten und all das. Das ist alles durchaus, sagen wir, historisch oder zumindest in ihrer Zeit oder in der Zeit verortet. Dennoch ist es ja kein Western in dem Sinne. Du hast keine weiten Aufnahmen oder sehr, sehr wenige davon. Du hast kaum den Bezug auf das Land an sich zum Beispiel. Nein, du hast ein Kammerspiel. Du hast halt Leute, die halt in einem Raum sitzen, größtenteils. Und da ist natürlich dann, wie halt eben auf dieser, du hattest es gerade vorhin sehr, sehr schön erzählt, eben sehr, sehr spannend zu sehen, wie er eben die Möglichkeiten seines Filmformats nutzt, um eben diesen Raum halt auszuloten und die Figuren da drin zu verorten und all das. Das ist auch alles super spannend, aber es macht die Sache ja eben trotzdem noch lange nicht zu einem zu einem Western. Und ich finde das halt sehr, sehr eigenartig, warum er eben diese ganzen Entscheidungen trifft, die dann letztendlich nicht genutzt werden. Oder zumindest nicht so genutzt werden, wie man annehmen sollte, dass sie genutzt werden könnten. Inklusive auch dem Soundtrack von Morricone zum Beispiel.
Mhm.
Also es ist ehrlicherweise unter der Prämisse, die halt der Film hat und eben mit all den Möglichkeiten und mit den Schauspielern und mit dem Charakteraufbau und all das, ich glaube, ich hätte wirklich gerne einen Western gesehen.
Ja.
Aber es ist eben keiner. Es ist
Du hast ja über diesen Nord gegen Süd Konflikt, den hast du angesprochen, die Tätigkeiten, denen die Figuren nachgehen, die Situation, die dort geschaffen werden, auch im Prolog möchte ich es nicht nennen, aber zumindest so im einführenden Akt des Films, in dem sich ja Samuel L. Jackson und hier der Bounty Hunter als Bounty Hunter und Kurt Russell und Jennifer Jason Leigh eben als seine Gefangene begegnen. Das ist alles schon so ein situativer Kontext, der so schon in Western, in klassischen Western passt. Das
eigentlich
ist schwierig,
nicht.
Zum Beispiel in die Jetztzeit zu verlegen, weil da würde man vielleicht eher die Nase rumpfen und sagen, wieso sitzt der irgendwie auf einem verschneiten Feldweg auf drei Leichen und keiner fragt sich, was der da gerade gemacht hat.
Absolut richtig. Aber es ist natürlich durchaus so, dass, sagen wir mal, also erstens der klassische Western, also der klassische Western natürlich eben nicht unbedingt nach dem Bürgerkrieg spielt, aber ich glaube, der wichtige Aspekt eines Westerns, und da beziehe ich mich eben sehr auf Leute wie eben zum Beispiel Claude Lévi-Strauss, ist eben nun mal dieser Unterschied zwischen weitem Land und ungebändigter Wildnis und Zivilisation. Ich meine, eine der schönsten und vielleicht auch deutlichsten Momente in der Western-Geschichte ist eben nun mal das Ende von The Searchers, wenn eben die Familie im Haus steht und man aus dem Haus rausguckt auf die Prärie, in die halt John Wayne geht, weil er eben nicht Teil der Zivilisation sein kann. Das ist halt sehr, 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 sehr klar und sehr, sehr deutlich. Und genau mit solchen Dingen spielt Tarantino zum Beispiel in der ersten Geschichte in Glorious Bastards ganz viel. Auch wenn das da vielleicht da unter Umständen nicht so wahnsinnig was, also rein inhaltlich zu tun hat. Aber er spielt halt überhaupt nicht damit in seinem aktuellen Film. Das ist nicht uninteressant, aber es ist, ich frage mich halt, warum? Das ist halt, ich glaube, das ist, vielleicht kommt das nicht ganz so rüber, aber das ist dahinter steckt eben bei mir wirklich die große, große Frage. Wenn ich all diese Sachen mache, die mir zumindest auf der Produktionsebene Western entgegenschreien, warum mache ich das dann nicht?
Ich kann darauf keine wirkliche Antwort geben, außer Mutmaßung darüber anzustellen. Und meine Mutmaßung war, dass, als ich den Film so sah, beziehungsweise also beim Sehen habe ich es mir nicht gedacht, aber dann doch im Nachgang war, das war mein Gefühl, Tarantino hatte eine wunderbare Sammlung an Figuren, die er gerne verbraten wollte, und hat dann sich quasi retroaktiv darüber Gedanken gemacht, in was für ein Setting kann ich die packen, damit das alles Sinn ergibt. Weil du hast absolut recht, es ist kein zwingender Western. Er hat Szenen, Figuren, die durchaus in einem Western mehr Sinn ergeben, als jetzt quasi in einer Handlung, die in der Jetztzeit spielt oder in einer, keine Ahnung, nach World War II Zeit oder irgendwie sowas. Aber man merkt eben auch, und das ist ähnlich wie bei Inglourious Basterds, den du auch gerade zitiert hast, er hat an den spezifischen Details der Zeit oder dieses Genres, das er sich selber zugeschrieben hat für den filmischen Text, den er produziert, sehr, sehr wenig Interesse, sich irgendwie an Regeln oder Normen zu halten. Einerseits positiv natürlich, weil man, ja, Tarantino sich ja auch immer so ein bisschen als Outlaw innerhalb der Filmindustrie verstand oder als jemand, der Regeln bricht. Andererseits natürlich punktuell auch für mich nicht enttäuschend, aber so ja, doch vielleicht ansatzweise frustrierend. Natürlich, wenn man dann eben hört, das wurde auf quasi Ben-Hur-Kameras gedreht und von Morricone vertont und man hat sich da, weiß ich nicht, fürs Production Design der und Costume Design irgendwie der besten Kostümbildner und Setdesigner in Hollywood bedient. Mhm. Und dann am Ende dann eben doch was zu sehen, von dem man sagt, ja, gut, das könnte jetzt auch irgendwie in irgendeinem britischen Castle um die Jahrhundertwende spielen.
Ja.
Wenn man die Handlung so, wenn man einige Figuren ein bisschen nur leicht anfasst, ja, ist natürlich schon irritierend.
Eben. Also ich glaube, also, sagen wir mal, bei sowas wie, also wir hatten darüber, glaube ich, auch gesprochen, wenn ich mich recht entsinne, weil bei Django konnte ich das auch noch in gewisser Weise nachvollziehen, weil ich da eben auch eine gewisse Weise, also, ich sagte das vorhin, glaube ich, ganz kurz mal, in gewisser Weise eben diese Geschichtsaufbereitung der eigenen kulturellen Historie halt sehe. Und das macht Tarantino natürlich auch, das hat er ja schon vorher gemacht, auch durchaus eben bei den Filmen, die das eben sonst so nicht unbedingt hergeben würden, auf den ersten Blick, eben zum Beispiel Reservoir Dogs, ist ja durchaus auch diese kulturelle Aufarbeitung, kann man ja nicht von der Hand weisen. Aber wie soll ich sagen, dass er da dann eben sagt, okay, ich möchte ganz gerne diese Aspekte betonen, um mich eben einem Thema zu widmen, das nicht sehr populär ist und das halt ansonsten vielleicht nicht behandelt worden wäre, nämlich Sklaverei im Sinne von Django. Die Macht des Kinos oder die Mythenbildung des Kinos, vielmehr, um besser zu formulieren, in den Glorious Bastards. Mir ist zumindest jetzt beim ersten Mal gucken noch nicht klar, wo dieser Ansatz bei The Hateful Eight liegen könnte, obwohl er da eben genauso outlawig rangeht, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja. Ich glaube, er ist nicht da. Oder wenn dann nur wirklich in Spuren zu finden. Ich habe da auch nicht viel gesehen. Ich muss sagen, das ist also einer der Aspekte, der mich ein bisschen wieder, den ich durchaus als erfrischend positiv empfand, war, dass er eben nicht den Anspruch hat, den er an seine beiden letzten Period Pieces stellte, nämlich quasi diese irgendwie Geschichte neu zu schreiben oder komplett aus dem anderen Blickwinkel, der eben so die Ebene der Realität, wie wir sie kennen, aus Geschichtsbüchern verlässt oder die großen, profunden Statements zu machen. Mehr oder weniger groß. Ich glaube, in Django Unchained auf jeden Fall eine Nummer größer als jetzt bei Inglourious Basterds, der ja einfach fast schon auf so Science-Fiction-Level, also oder reine Fiction-Level überhöht wird gegen Ende. Aber das hat mir bei Hateful Eight, diese Bodenständigkeit wieder ganz, ganz gut gefallen. Wie gesagt, so gut gefallen, ehrlich gesagt, dass er für mich noch gerne hätte mehr davon haben können. Nämlich so weit, dass er sich gar nicht so öffnet, so plotseitig, sondern einfach nur diese kleine Geschichte da erzählt. Ich bin gespannt, wie so der kritische Diskurs sein wird in den nächsten Wochen und Monaten, auch wenn der Film so ein bisschen ruht und die Leute vielleicht auch die ersten Stimmen rauskommen, die vielleicht beide Fassungen, die Langfassung und jetzt die reguläre Kinofassung gesehen haben, was sich da so tut, was noch über den Aspekt der Frauenfeindlichkeit und diese Whodunit-Sachen geschrieben wird oder dieses Kammerspielartige oder irgendwie, ja, und die Kameraführung, den Umgang dieses Breitbandformats in einem doch sehr, sehr begrenzten Raum. Ich bin da sehr gespannt drauf, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist, obwohl es ein Film ist, der sehr groß wirkt, trotz seines sehr kleinen Settings über weite Strecken, es ist inhaltlich nicht der Film, glaube ich, mit dem Tarantino noch groß was beweisen will oder kann oder möchte oder denn da ist wirklich wenig drin, was ich mitnehme, außer der Erfahrung, jetzt wirklich einen schönen Abend gehabt zu haben, aber ich nehme da keine großen Fragen mit raus oder irgendwie keine großen erleuchten Momente, auch auf Seiten der Darsteller. Also es ist für mich irgendwie nicht so diese Erfahrung, wie aus den Glorious Bastards rauszugehen und zu sagen, ach, das war aber mal irgendwie ein Twist am Ende des Films, so quasi historical rewriting technisch, der mich richtig durchgerüttelt hat und sowas wie Christoph Waltz darstellerische Leistung hat man ja so irgendwie in einem amerikanischen Film auch noch nie gesehen. Ich bin aus Hateful Eight rausgegangen und gedacht, ich habe ja abgesehen davon, dass ja mich ein, zwei Sachen so ein bisschen irritiert haben, wie zum Beispiel dieser lange Rückblick, genau das bekommen, was ich erwartet habe. Nämlich ein dialoglastiges Quentin Tarantino-Stück, das ist noch in seinem eigenen, innerhalb seines eigenen Schaffens Reservoir Dogs ähnelt und eben auch einige Figuren fast eins zu eins übernimmt, wie zum Beispiel Tim Roth.
Ja. Ja.
Aber nicht viel mehr.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also das da würde ich jetzt wahnsinnig gerne mal kurz reingehen, in die Diskussion. Weil Tim Roth ist halt so eine, ich glaube, ich habe mich auf ihn fast am meisten gefreut, weil ich ihn so unglaublich lange nicht gesehen habe und weil ich ihn, abgesehen von den Tarantino-Filmen, in den anderen Sachen, die ich gesehen habe, immer unglaublich mochte. Ich fand ihn immer ganz großartigen Schauspieler, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, also entweder kamen die Aufträge nicht so, wie er sie gerne haben wollte, oder aber er hat seine Karriere irgendwie ganz schön ins Klo runtergespült. Also ich glaube, die meisten Leute haben ihm Four Rooms sehr, sehr übel genommen. Wobei ich immer das Gefühl hatte, die wenigsten Leute kannten tatsächlich Hallo Page. Glaube, dann ergibt der Film mehr Sinn. Ich fand nämlich eben tatsächlich seine Leistung da war gleich sein Name? Oswaldo, beziehungsweise
Oswaldo Mowbray ist erst der Executioner, also der quasi der die Hinrichtung verübt, verüben soll. Genau. The Middleman im Marketing.
Ich fand das einfach schade. Ich hatte einfach das Gefühl, der kann eigentlich mehr und da durfte er irgendwie so ein bisschen den lustigen Engländer vom Dienst irgendwie geben.
Er durfte vor allem eine britische Christoph Waltz.
Ja, noch schlimmer. Du hast ja so recht und das ist irgendwie so, meine Güte, schade eigentlich. Ich hatte mich wirklich gefreut, ihn mal wieder zu sehen und das fand ich doof. Ganz im Gegensatz dazu habe ich mich darüber gefreut, dass mir Michael Madsen nicht halb so auf den Senkel gegangen ist, wie ich befürchtet habe. Gott, er hat es jetzt auch nicht übernommen, also rein schauspielerisch, und er hat bestimmt auch nicht wieder so eine, also auch keine Neuauflage gegeben. Ich glaube, es hat er versucht, aber ich habe trotzdem nicht gegeben, eine Neuauflage von Mr. Blonde darzustellen. Aber er hat mich einfach nicht gestört. Er war auch da, war okay. Hat mich, also, ne? Jennifer Jason Leigh fand ich großartig tatsächlich. Samuel Jackson fand ich auch mal wieder sehr gut. Kurt Russell fand ich ein bisschen, also fand ich ebenfalls durchaus sehr gelungen. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, auch einfach vielleicht, weil ich ihn sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Ich glaube, der einzige, von dem ich wirklich im höchsten Maße begeistert war, ist Walton Goggins. Ich mochte ihn sehr gerne in Sons of Anarchy. Und The Shield habe ich leider nie ganz gesehen, von daher, ich weiß, dass er mitgemacht hat, aber ansonsten, wie gesagt, also ich war ganz angetan. Der spielt sich aber auch wirklich den Arsch wund, damit die Leute da rausgehen und sagen, er ist im Prinzip die neue Entdeckung aus dem Tarantino-Film. Und wenn es das tatsächlich geben sollte, also eine solche Stimme, dann sollten sie tatsächlich auch da in diese Richtung gehen. Ansonsten gebe ich dir sehr recht. Die anderen Sachen sind handfest, aber nichts wirklich geht besonders.
Ja, also ich rede nur von einer Enttäuschung nach der anderen. Und ich muss einfach mal sagen, dazwischen reinschieben, die Kinematografie des Films ist fantastisch gut. Robert Richardson und Tarantino haben einen tollen Job gemacht. Der Ennio Morricone-Score, wenn auch viel zu sparsam, ist auch wunderbar. Und auch wenn er teilweise dem Carpenter-Film, also das Ding, entnommen ist, was ja auch ein großer inhaltlicher Bezugspunkt ist, so von The Hateful Eight. Ich glaube, Tarantino hat das sogar als seine hauptsächliche Inspiration genannt, also den Carpenter-Film mit Kurt Russell. Was man auch in jeder Szene sieht, wenn man es dann eben weiß. Ich habe es ehrlich gesagt erst nachdem ich den Film gesehen habe, gehört, beziehungsweise bin auch irgendwie auf den Trichter gekommen, nachdem ich Abspann sah, dass eben auch Stücke aus Carpenters das Ding da enthalten waren. ich muss sagen, so auf der darstellerischen Ebene hat mich, ich war sehr angetan durch die Bank. Ich war, ich kann wirklich keine Schwachstellen finden, auch wenn ich meinte, irgendwie sie ausmachen zu wollen in der Form von Michael Madsen. Und ich habe es ja in einem Bond-Podcast mal betont. Ich halte Michael Madsen für eine Nervbacke und irgendwie jemand, der nicht in der Lage ist, irgendwie mich mehr als 30 Sekunden auf der Leinwand belauern zu halten, auch wenn er immer dasselbe spielt. Seine Rolle ist auch die inhaltlich, glaube ich, schwächste, in dem Sinn, dass sie am wenigsten Präsenz hat, oder am wenigsten genau definiert ist. Ich meine, es gibt andere Figuren, denen das Drehbuch gegenüber ein bisschen wohlwollender ist als den anderen. Ich meine, Samuel L. Jackson und Kurt Russell und Jennifer Jason Leigh haben und Walton Goggins auch haben sehr viel mehr zu tun, sagen wir mal, als jetzt jemand wie Tim Roth oder Michael Madsen. Aber alle haben eben ihre Momente. Den Jan Bichir, oder wie er heißt, der Mexikaner spielt, hat diese Szene am Klavier und Tim Roth hat diese wunderbare kleine Geschichte über die Philosophie eines Henkers, was ich sehr lustig finde. Das ist natürlich rückblickend, wenn man dann irgendwie am Ende erfährt, der ist eigentlich nur irgendwie so ein mordender Ganove, herzlich wenig Sinn macht, weil dann fragt man sich doch, okay, der hat jetzt irgendwie in den 3 Minuten zwischen, weiß ich nicht, Aufräumen dieser Holzputze und Ankunft von Kurt Russell sich genug Zeit gehabt, sich über eine komplette gekürzte Biografie Gedanken zu machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und vor allem lustig ist.
Er erzählt sie ja nicht nur Kurt Russell, sondern erzählt sie ja auch Jennifer Jason Leigh. Ja. Also die ja eigentlich wissen sollte, wer er ist, nicht wahr?
Ja, also, stimmt, auch sehr gut beobachtet.
Und natürlich, ehrlicherweise, ist es im Prinzip die Umkehrung der Story, die Quentin Tarantino Tim Roth erzählt in Four Rooms.
Mhm. Ah ja.
Auch nicht mehr so gut
auf dem Schirm habe.
Auch, naja, er erzählt im Prinzip hier diese Geschichte mit dem Zippo an- und ausmachen, die Story mit, ich glaube, es war Steve McQueen und Peter Lorre aus irgendeiner alten, ich glaube, es war Alfred Hitchcock Presence oder sowas Folge. Ja. Und da hast du eben auch, ich fragte mich nämlich, warum fährt jetzt auf einmal die Kamera so merkwürdig über diese Bohlen quasi? Es ist eine etwas andere Szene tatsächlich. Da gehen sie halt zu Michael Madsen hin. Aber es ist im Prinzip genau der Bezug auf die gleiche Szene eben in Four Rooms. So, habe ich zumindest so gedeutet, meine Güte.
Ja. Ich kann mich kaum noch an Four Rooms erinnern, aber ich glaube, das wiederzuerkennen, was du beschreibst. Ich vermeide irgendwie die erneute Sichtung von Four Rooms, weil ich habe den nur einmal damals gesehen und mein Eindruck war wirklich, okay, das sind irgendwie ein paar Filmemacher irgendwie auf dem Höhepunkt ihrer Koks-Titten- und Erfolgphase und wir machen jetzt einfach mal einen Film, in dem wir uns selber abfeiern. Und ich habe in diesen Eindruck nie losgeworden. Und bin froh, dass Tarantino mittlerweile das so ein bisschen hinter sich gelassen hat.
Ich denke, du hast absolut recht. Ich glaube, ist so. Ich mag ihn tatsächlich relativ gerne, macht mir Spaß durchaus. Ich habe ihn aber jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja.
Bruce Dern will ich der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Haben wir auch bereits schon als Südstaaten-General auch so ein relativ eine Figur, ich glaube, in der man so ein bisschen warm werden soll, zumindest in der Szene, in der eben Samuel L. Jackson erzählt, wie Sam Jackson den Sohn des Generals erniedrigt. Eine Geschichte, die wahrscheinlich auch wie fast alles andere im Film ausgedacht ist. Mit der ich aber auch nie warm geworden bin. Also für mich, glaube ich, Bruce Dern so als Südstaaten-General, ich glaube, die einzige Figur des Films, für dich niemals in auch nur einer einzigen Sekunde irgendwie sowas wie ein Hauch Sympathie empfand.
Ich hatte einen Hauch von Sympathie für Bruce Dern, aber nicht für das. Ich fand erst auch, ehrlicherweise, ich fand Bruce Dern in dieser Rolle Perlen vor die Säue. Ernsthafterweise. Ich denke schon, dass er da irgendwie ganz dringend das Richtige machen wollte und all das. Ich glaube, dass Bruce Dern deutlich mehr kann als nur das. Und so ein bisschen Augen aufreißen, eben bei der von dir gerade erwähnten Geschichte, das hätte nötigenfalls noch jemand anders gekonnt, glaube ich. Was ich echt schade finde, weil ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass eben tatsächlich noch irgendetwas kommt, bei dem ich halt zumindest das Gefühl habe, zu verstehen, warum es tatsächlich Bruce Dern sein muss. Und nicht nur einfach, dass der alte Mann auch nochmal was zu tun haben wollte im, im vermeintlichen Western-Genre.
Ja, ja. Was gibt's noch zu sagen? Achso, ich wollte zu der Besetzung noch im Allgemeinen sagen, aber ich glaube, ich habe das vorhin bereits angedeutet. Mir fehlte da so ein bisschen dieser Aspekt des, des Überraschtwerdens, was so die darstellerischen Leistungen und die Art und Weise, auch wie ihre Figuren angelegt sind, betrifft. Ich bin absolut der Meinung, ich bin bei Walton Goggins ein bisschen eine andere Auffassung, weil ich habe The Shield in Gänze gesehen.
Okay.
Er war eigentlich immer eine Figur, die mir in The Shield nie so gut gefiel, und es ist auch ziemlich genau die Figur, die er in The Hateful Eight spielt. Und ich glaube, ich habe Justified auch nie gesehen, wo er auch eine Hauptrolle spielt. Also er ist eher so der Serientyp. Ja, man sagt immer so, er ist eigentlich irgendwie kaum bekannt, aber de facto hat er irgendwie schon in mehreren Serien Hauptrollen gespielt.
Ja.
Es ist insofern, ich war eine Neuentdeckung. Ja, fürs Kino mit Sicherheit.
Mhm.
Aber eben irgendwie jemand, der sehr erfolgreich im Fernsehen ist, aber eben auch immer so, sagen wir, auch niemals so wirklich das hinter sich lässt, diesen, ich bin so ein bisschen der Prolet aus den Südstaaten.
Mhm.
Und ich bin nicht so begeistert, wobei ich sagen muss, er hat für mich sehr gut in den Film gepasst, wie eben jeder in den Film gut gepasst hat. Bei Tarantino schwebt immer so ein bisschen für mich zumindest die Hoffnung mit, irgendwas zu sehen, auch auf jetzt Drehbuchseite, aber was ich nicht bekommen habe, oder auch auf darstellerischer Seite, was ich auch nicht bekommen habe. Und beides war wieder qualitativ sehr gut, Drehbuch, Inszenierung, Darsteller. Aber ich habe eben nicht dieses Moment gehabt, wie 94 mit dem John Travolta in Pulp Fiction oder wie mit einer Uma Thurman in Kill Bill, aber eben auch schon Pulp Fiction, oder mit dem Christoph Waltz in Inglourious Basterds, dass ich da wirklich rausgegangen bin und habe gesagt, wow, das ist eine darstellerische Leistung, die hätte ich so nicht erwartet, so nicht kommen sehen.
Mm.
Das fehlt ihm auch schon in Django Unchained, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann Leonardo DiCaprio so viel chargieren, wie er will. Ich glaube, er wollte es gerne, aber ich bin auch nicht rausgegangen und gesagt, wow, ich bin jetzt Leonardo DiCaprio-Fan. Aber in The Hateful Eight, und das legt eben auch das Drehbuch so ein bisschen drauf an, weil die Figuren werden relativ gleichwertig behandelt. Es war mit Ausnahme, würde ich mal sagen, ein bisschen von Michael Madsen, der wenig hat, was er tut, außer in der Ecke sitzen und in seinem Notizbüchlein rumschreiben über weite Strecken des Films.
Ja.
Ist da nichts dabei, wo ich sage, ja, das hat mich jetzt wirklich vom Hocker gehauen. Und ja, wie gesagt, also die Tatsache, dass eben der Film seinen Fokus in den letzten 60, 70 Minuten nochmal krass ändert und eine Handvoll oder mehr neuer Figuren einführt oder und neuer Handlungszweige, macht's dann eben auch nicht besser. Also am Ende des Films hat man wirklich, ging es mir wirklich so, und am Ende des Films, wir können ja spoilern, wir sind ja soweit, sind wirklich nur noch Walton Goggins und Samuel L. Jackson am Leben, und ihr letzter Akt ist quasi, also mutmaßlich Tim Roth liegt irgendwie verblutend in der Ecke, womit sich seine Rolle wiederholt aus Reservoir Dogs. Und die beiden knüpfen eben, lynchen eben, auch wieder mal brutalstmöglich Jennifer Jason Leigh, also Daisy Domergue. Am Ende des Films blieb für mich eben auch nicht viel mehr in Erinnerung, außer eben diese zwei, drei Figuren, die wir dann noch bis zum Ende auf der Leinwand sehen. Und da hatte ich eigentlich fast schon wieder Figuren wie den Mexikaner oder Michael Madsens Figur komplett vergessen. Und Channing Tatum auch, muss ich sagen. Eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollte, und mein Gott, ich bin echt mäkelig, also für einen Film, der mir gut gefallen hat. Aber das ist vielleicht auch, weil ich bei Tarantino immer, also sowieso davon ausgehe, dass der Film, den wir zu sehen bekommen, selbst wenn er mir nicht gefällt, am Ende immer doch noch immer sehr interessant ist und wahrscheinlich überdurchschnittlich gut, dass ich sehr fixiert bin auf die Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Und eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, beziehungsweise ich glaube, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich dahingehend fühle, ist der Einsatz eines Stilmittels, dass er sich, und das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, wo der Film so auf inszenatorischer Ebene in dieser ganzen 70mm-Kiste ein bisschen innovativ ist, ist dieser Einsatz von gedehnten Dialogen, also quasi in Slow Motion, also overcranked oder ist undercranked, gefilmten Dialogzeilen, also keine Action, die sich in Slow Motion abspielt, à la John Woo oder Sam Peckinpah, sondern tatsächlich ganz normale Dialogszenen oder Einstellungen, zum Beispiel eines Samuel L. Jackson, der da mit angeschossenen Eiern auf dem Bett liegt und sagt, no, don't do that. Und das ist
schön nachgemacht.
Und das ist irgendwie, das ist tatsächlich ein, zwei Mal ganz witzig. Und dann macht das 4, 5 Mal und ich denke mir, wieso? Es ist sehr amüsant, aber ist das vielleicht irgendwie so ein filmhistorischer Referenzpunkt, den ich einfach nicht durchschaue? Wurde das irgendwie schon mal gemacht in einem, weiß es ich, obskuren italienischen Klassiker der 50er Jahre, den ich nicht kenne? Unwahrscheinlich, das ist ja Neorealismus, aber ich weiß es nicht. Das kam so aus dem Nichts und auch ist auch so ein Stilmittel, was ich eben nicht durch den Film zieht, sondern nur in den letzten 10, 15 Minuten Einsatz ja, findet.
Ich finde deine Idee ja eigentlich besser. Ich wünschte, es wäre so. Aber ich hab eigentlich eher so ein bisschen den Verdacht, dass eben einfach deswegen, weil der Film deutlich weniger Action bietet, also gerade zum Schluss, als eben zum Beispiel Django Unchained, dass das quasi stellvertretend ist. Hm. Dass die Action in dem Film ist größtenteils verbal.
Ja.
Und in anderen Filmen würde er vielleicht ein Shootout eben in Zeitlupe inszenieren. Ich glaube, wenn mich an eine Szene erinnern zu können, wo das auch tatsächlich so war. Aber ja. Keine Ahnung, vielleicht setzt das halt wirklich gleich und deswegen sagt er irgendwie gleiches Recht für alle und entsprechend wird das dann eben gedehnt.
Ja.
Aber es ist schon sehr seltsam, ja. Es betont eben auch das Artifizielle so, finde ich.
Mhm.
Und er versucht ja eigentlich ansonsten im Film halt unglaublich dicht dran zu sein. Er will ja auch, das sieht man ja auch an den Frisuren der Leute und an den Kostümen und sowas, er will ja deutlich historischer sein, als es eben auch ein Western ansonsten ist.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, der so rein optisch war der, also von den Kostümen her und da das, war das Ding deutlich näher dran an sowas wie Deadwood.
Ja.
Zum Beispiel, ja. Und gleichzeitig wirkt das aber dann in anderen Instanzen eben wieder sehr. Ja, wie gesagt, sehr artifiziell und vielleicht ist das eben auch so ein Punkt gewesen.
Absolut. Mir gefiel auch dieser optische Bruch zwischen höchstmöglichem Authentizitätsanspruch, was so die ganze Inneneinrichtung und das Kostümdesign der Figuren betraf und dann gleichzeitig natürlich auch wieder die Tatsache, dass diese Hütte im verschneiten Wyoming in der Mitte von nirgendwo, die von außen noch eine relativ kompakte Größe hat, natürlich innen drin so groß ist, ungefähr wie ein Fußballfeld, auf dem sich die Figuren bewegen.
Ja.
Insofern ist auch die Kritik, die da teilweise geäußert wird, an diesem, warum 70 Millimeter für ein Kammerspiel, für mich nicht ganz gerechtfertigt. Also ich glaube, wenn man den Film einmal sieht und eben auch sieht, was sich am Rande des Bildkaders da abspielt und wie groß diese Hütte ist, dann glaube ich, wird einem sehr schnell klar, warum eben Tarantino das so dreht, wie er es dreht. Eine Sache, die ich vielleicht noch, ich weiß nicht, ob ich das vertiefen möchte, aber ich möchte es zumindest erwähnt haben, weil ich es dann noch irgendwie, ich finde es entbehrt sich einer gewissen Ironie, wenn man jetzt auf Hateful Eight guckt und auf die letzten Filme, so in Tarantinos Oeuvre insbesondere, also in Glorious Bastards und Django Unchained und die finalen Szenen in diesen Filmen, wenn man sich da mal zurück erinnert an die Zeit, als Tarantino groß wurde und dieses ganze Thema Tabubruch in Sachen Gewaltdarstellung in Tarantinos Filme unglaublich hoch gehandelt wurde. Da wurden dann so Sachen wie eben die, Achtung, Spoiler, Ohrabschneideszene Reservoir Dogs der Schuss ins Gesicht in Pulp Fiction auf dem Rücksitz eines Autos unglaublich hoch gehandelt, so in der ganzen kritische Rezeption des Films, so, oh, da ist ein Regisseur, der will es irgendwie allen beweisen und der bricht Tabus und sowas sieht man nicht und da werden Leute beiläufig erschossen oder gefoltert. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was mittlerweile Tarantino da so zeigt in seinen Filmen und das eigentlich gar nicht mal so großartig thematisiert wird, außer jetzt im Falle der Gewaltanwendung gegenüber Jennifer Jason Leigh, was jetzt irgendwie doch nochmal so was Neues ist, im Guten wie im Schlechten, also eher im Schlechten, ja, unserer Meinung nach. Es ist irgendwie, finde ich so ganz erstaunlich, mit was er alles mittlerweile davon kommt. Das kommentiert schon kaum noch jemand, dass bei ihm eben keine Löcher in Köpfe geschossen werden, sondern wenn da jemand auf den Kopf schießt, dann explodiert der Kopf und Leute, auch die schon am Boden liegen, dann niedergestreckt, werden dann nochmal verstümmelt in irgendeiner Form und niemand stirbt einfach so mit einem Loch in der Brust, sondern es schießen ganze Blutfontänen raus. Das bewerte ich jetzt nicht in der Form, dass ich sage, das gefiel mir nicht. Mir gefällt ja dieses theatralische, sehr, sehr künstliche dieser Szenen ganz gut weit gehen. Aber ich finde es eben erstaunlich, dass dieses Element im kritischen Diskurs, also wie mit Tarantinos Werk umgegangen wird, eigentlich komplett mittlerweile vernachlässigt wird.
Ja.
Vielleicht hat er auch diese Spoiler-Kultur mit was zu tun, dass man irgendwie sagt, man kann darüber nicht mehr reden. Aber was wir eben teilweise in Hateful Eight sehen, ist schon ganz schön haarig. Ich würde nicht sagen, dass es schlimmer ist als irgendwas, was wir in Django Unchained sehen oder in Glorious Bastards, aber ja, also ich weiß nicht, blutkotzende Leute, explodierende Schädel, abgetrennte Arme, weiß ich nicht. In den letzten 2 Minuten des Films wird eine Frau brutal aufgeknüpft. Das ist schon, es ist erstaunlich, dass sowas eine Ab-16-Freigabe bekommt hierzulande.
Ja, auf jeden Fall natürlich. Also für uns alte Säcke ist es auf jeden Fall super erstaunlich, ja.
Die 16-Jährigen sind heute ab viel, viel reifer, die können sowas, können sowas wegstecken.
Mhm.
Ja, auch wenn man es vielleicht irgendwie, also mein Kommentar teilweise nicht anhören mag, mir hat es viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir hatten beide ein bisschen Respekt vor knapp 3 Stunden Laufzeit.
Oh, ja.
Ich muss echt sagen, ich fand den durchweg unterhaltsam, den Film.
Ich glaube, ich bin ein bisschen kritischer, doch. Ich glaube, er hat mir bei Weitem nicht so gut gefallen wie dir. Heute Morgen sagte ich noch zu meiner besseren Hälfte, ich glaube, ich würde mich gerne mit dem Film mehr auseinandersetzen, wenn er mir nur besser gefallen hätte. Jetzt in der Diskussion, da kamen dann doch noch ein paar Sachen. Da denke ich mir, das ist alles ganz, ganz spannend, ganz interessant, sollte ich mich eben wirklich mit ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Ich kann nicht behaupten, dass er mir nicht gefallen hätte, wohlgemerkt. Ja. Und ich halte ihn halt für etwas schwierig. Ich halte ihn in einigen Stellen für etwas übers Ziel hinausgeschossen oder zumindest nicht ganz klar definiert. Und ich momentan überlege ich, ob ich mir doch nochmal in dieser Roadshow-Ausgabe ansehe. Ja, so halt.
Ja.
Ich vermute mal, was hätte ich noch sagen können, aber ich glaube nicht. Nee.
Ja, ich würde ihn nicht ans obere Ende des qualitativ des Schaffens von Tarantino packen, aber irgendwie so ins gute Mittelfeld. Es war für mich ein relativ überraschungsarmer Abend, was mich enttäuscht hat. Andererseits das, was glaube ich auch durchaus noch, ich habe es nicht verfolgt, aber vielleicht auch kritisch aufgenommen werden könnte von der Presse oder von Fans, dass sie nämlich sagen, Tarantino suhlt hier etwas selbstverliebt in Motiven, die er schon an anderer Stelle behandelt hat und arbeitet auch fast ausschließlich mit Schauspielern zusammen, mit denen er schon x Filme gedreht hat.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass ihm das zu Last gelegt wird und das auch, dass einige Menschen vielleicht dazu veranlasst zu sagen, so ja, es ist vielleicht weniger interessant, als wenn er zum Beispiel neue Gesichter für sich entdeckt, was er jetzt in diesem Fall eher wenig tut. Ich meine, wir haben jetzt zwar diesen mexikanischen Gentleman als eben den Mexikaner im Film oder Bruce Dern, mit dem er noch nie zusammengearbeitet hat, aber ersterer macht keinen bleibenden Eindruck, hinterlässt keinen bleibenden Eindruck und letzterer, glaube ich, hat für sich schon eine Karrierenische rausgeschlagen, die groß genug ist, dass er da irgendwie sich sehr gemütlich machen kann ohne Tarantinos Hilfe. Und
ja,
du hast ja recht, die Rolle ist ziemlich verschenkt, weil außer relativ apathisch in einem Sessel zu sitzen, was sich ja dann auch logisch erklärt gegen Ende des Films, warum er das tut, tut eben Bruce Dern nicht wahnsinnig viel.
Ja, absolut richtig. Ansonsten ja, hast du völlig recht. Es ist ein netter Kinoabend, das ist immer schön. Vielleicht ist es auch durchaus in Ordnung zu sagen, dass einfach prinzipiell ein Tarantino-Film sich mehr lohnt für so einen Abend als andere Sachen. Selbst wenn es eben mal nicht so super brillant ist. Vielleicht schließt sich damit der Kreis auch von so einem Anfang des Gesprächs. Ich glaube, dass wir bei Tarantino immer ein bisschen mehr erwarten.
Ja.
Und irgendwie vielleicht auch immer wieder ein bisschen hoffen, eben wieder so verstanden zu werden, wie es halt damals war, als Pulp Fiction lief.
Ja. Er trägt ja auch durchaus dazu bei, zu dieser etwas übersteigerten Erwartungshaltung. Ich meine, er verkauft sich sehr, sehr gut. Er hat sich jetzt im Vorfeld oder im ganzen Umfeld des Marketings von The Hateful Eight quasi so als selber auch so ein bisschen als Retter des analogen Kinos inszeniert. Und ich finde das sehr, sehr ehrenwert. Und das haben wir vielleicht auch noch gar nicht erwähnt. Und ich möchte zumindest so im Vorbeigehen mal sagen, das, was er tut, ist absolut ehrenwert. Ich finde es immer super, wenn Filmemacher bewusst sagen, sie greifen auf irgendwie klassische Filmtechniken zurück. Ich meine, bei einigen wird das eben so ein bisschen lauter gehandelt, wie jetzt zuletzt bei Paul Thomas Anderson mit The Master, der auch auf 70 mm gedreht wurde, den ich ganz fantastisch fand. Oder jetzt hier bei Tarantino. Bei anderen wird es nicht so an die große Glocke gehen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der letzte Star Wars Film auch auf Celluloid eben gedreht wurde und nicht auf digital. Ich meine immer, man sieht es den Film ein bisschen an, man kann es spüren, und ich finde es eben gut, auch wenn wir viel an Christopher Nolan rummäkeln, finde ich eben gut, dass es eben Filmemacher wie ihn gibt und Tarantino und einige andere, die sagen, nee, weißt du, ich mache das so wie damals, die Großen, in den 60er, 70ern, das New Hollywood oder so.
Ja.
Und jetzt wie Tarantino, wie in den 50ern, Ben Hur und die 10 Gebote und so weiter. Nun gut, dann nächste Woche Bride of Reanimator,
nochmal
kleiner.
Oh, ich freue mich drauf.
Und wir blicken zurück auf die letzten Wochen, was uns da so umgetrieben hat in Film und Fernsehen, und verbleiben mit einem mit guten Wünschen für die gute Nacht. Mit guten Wünschen für die gute Nacht. Ja. Schlaf gut.
Ja, bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios! Thank you.